Lange Zeit war es ein Rennen um den vierten Platz für Rasenballsport Leipzig. Da wusste man noch nicht, dass der fünfte Platz auch gereicht hätte. Pech, aber auf der anderen Seite ja gut, denn man hat diesen vierten Platz erreicht und sich damit sicher für die Champions League qualifiziert. Wie das Ganze einzuordnen ist, erklärt uns jetzt gleich Uli Krömer, freier Autor und Sportjournalist, jetzt hier im Rasenfunk Royal.
Der Rasenfunk Royal.
Das ist ein Witz. Das ist der Wahnsinn an Schwalbe. Ja, das ist wirklich der Witz. Warum fällt er denn? Wegen Altersschwäche oder was?
Der ausführliche Saisonrückblick.
Kein Witz ist, dass ich mich auf Uli Krömer freue. Uli, schön, dass du hier bist.
Hey Max, grüß dich. Freue mich auch.
Ja, ich finde es auch sehr schön, dass wir auf diese Saison zurückblicken. Weil irgendwie seltsam, also ich habe es ja schon so anmoderiert, ich habe selten eine Saison erlebt, in der zwei Teams, also Dortmund und Leipzig, sich so sehr um einen Tabellenplatz gestritten haben und dann war es im Nachhinein alles egal und du hast es dann den ganzen letzten Spieltagen auch angemerkt, dass die sich offenbar dann beide gedacht haben, die einen wollten halt dann noch in der Champions League weit kommen und die anderen haben sich gedacht, okay, und wofür haben wir jetzt all den Aufwand betrieben? Ein bisschen komisches Ende der Saison, oder?
Ja, also das ist ja bei RB so ein Phänomen, es trudelt dann aus, ne? Wenn dieser in all den letzten Spielzeiten so, wenn der große Druck abfällt, wenn diese Champions League Platzierung dann wirklich safe ist und da wollte RB dann schon auf jeden Fall vor Dortmund sein und diesen vierten Platz holen und das hat man diesem direkten Duell auch angemerkt am 31. Spieltag, aber danach, obwohl es thematisiert wurde, Marco Rose hat das extra auch immer angesprochen und man hätte ja noch den Club internen Bundesliga-Rekord schaffen können, aber das ist die letzten Spiele waren dann drei Spiele am Stücken unentschieden, ne? Also die Luft war einfach raus dann. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, bei RB ist der Druck dann, diese Champions League wirklich zu schaffen und safe zu machen, so hoch. Und dann fällt dann einfach so viel ab, dass dann irgendwie diesen letzten Spieltagen kein richtiger Punch mehr reinzukriegen ist.
Ja, da werden wir jetzt dann gleich mal drüber sprechen müssen. Denn du hast ja wie alle Gäste auch fünf Aspekte mitgebracht und genau dieser steckt in deinem ersten Aspekt mit drin, nämlich, dass es mehrere Saisonphasen gab in dieser Spielzeit bei Leipzig. Nimm uns nochmal mit, wie verlief diese Spielzeit?
Ja, wir hatten ja diesen furiosen Auftakt mit dem Supercup-Spiel, das kann man vielleicht nochmal vorweg schicken, ne? Da gab es ja den Olmo-Hattrick, das 3-0 in München und das Erweckungserlebnis von Xavi eigentlich, von Xavi Simons, der da, wo jeder erstmals gesehen hat, boah, der Junge, das ist ja kein YouTube-Star oder so, sondern das ist echt ein Fußballer, der will und der jetzt nicht bloß in der Offensive vielleicht irgendwie ein paar technische Kabinettstückchen liefert, sondern der auch wirklich gegen den Ball arbeiten kann, der mit zurückarbeitet und also natürlich hat dann vor allem auch Olmo geglänzt mit seinen drei Toren und dieser feinen Finte da im Bayern-Strafraum und so weiter. Und dann gab es ja diesen Dämpfer Leverkusen, aber mit dem 2-3 am ersten Spieltag in Leverkusen und dann aber hatte RB erstmal so eine Phase, wo alle gesagt haben, oh, die sind jetzt aber schon erstaunlich weit, ne? Kommt, wir hatten ja zur Erinnerung, es gab ja große Abgänge mit Nkunku, mit Leimer, mit Szoboszlai, Guardiola und dann kamen die Neuen und dann hat irgendwie jeder gedacht, okay, das ist jetzt schon sehr, sehr stabil, so die ersten, also ich würde mal sagen, bis Oktober oder so ging das dann rein und dann hast du auf einmal diese Spielphase beginnt mit dem Pokal aus in Wolfsburg, yeah. Wo RB sich auf einmal unglaublich schwer getan hat gegen Mannschaften, dann war natürlich auch klar für die Gegner, du musst halt, wie du Olmo und Xavi bespielen musst und dann hast du so eine Phase, wo RB sich sehr schwer getan hat gegen die Kleinen, ne? Mit Kreativspiel, das hatten wir auch beim Gespräch in der Hinrunde schon eingehend ausgewertet, wo es einfach an spielerischen Lösungen mangelte und dann die nächste Niederlage in Wolfsburg, dann gab's 0-0 gegen Bochum, erinnere ich mich, Augsburg 2-2 und so weiter, also wo dann einfach die Siege ausblieben, Bremen kurz vor Weihnachten 1-1 und so weiter, ne? Also dann hattest du irgendwie diese und das war halt so der erste Knackpunkt in der Saison und dann war eigentlich das Kuriose. Dann war ich im Trainingslager mit in Spanien und als hätte Marco Rose unser Hinrundengespräch gehört, hat er ein sehr, sehr gutes Trainingslager, wie ich finde, geleitet, kurzes, aber gut, mit unheimlich viel Inhalten vollgepackt, so wie ich das selten gesehen habe in der Winterpause, was auch Eingriffe in dieses Spiel angeht, ne? Also er hat auch sehr verbal, in einer sehr scharfen Art und Weise die Spieler angeleitet, hat mehr Breite, gleichzeitig mehr Tiefe, hat Verlagerungen, er hat sehr, sehr viele taktische, ich würde gar nicht mehr sagen Feinheiten, sondern eigentlich auch Grundlegendes so im Maschinenraum verändert und
ein paar neue Werkzeuge in den Kasten gelegt.
Richtig, ein paar neue Werkzeuge reingebracht, aber sehr, für meinen Begriff sehr, sehr umfassend. Und dann mit diesen neuen Werkzeugen, vielleicht war das in dem Moment dann auch kurzfristig zu viel Input, hast du aber dann trotzdem dann diese Spielphase, wo eigentlich RB alles verspielt hat, denn wir haben dann kurz, also wir Journalisten haben dann kurz vorher, vor Beginn der Rückrunde mit Luis Openda gesprochen und der hat gesagt, wir wollen alle vier Spiele, die jetzt kommen, nämlich das war dann Frankfurt, Leverkusen, Stuttgart und dann glaube ich Union Berlin, alle vier Spiele gewinnen und wenn du das geschafft hättest, dann wäre RB im Rennen um die Meisterschaft halt dabei gewesen. Das war insgeheim auch der Anspruch, da lange oben dran zu bleiben. Ne? Also das war auch erklärtes Saisonziel neben diesem Mindestziel Champions League Qualifikation. Und dann hast du aber alle diese Spiele verloren. Und das hatte dann aus unterschiedlichen Gründen. Gegen Frankfurt war das dann so ein Spiel. Frankfurt hat eine clevere Verteidigung, steht hinten drin und RB hat irgendwie 27 Torschüsse oder so. Man hat aber das Gefühl, die können jetzt noch 180 Minuten spielen und es wäre an dem Tag kein Tor gefallen. Und dann das Leverkusen-Spiel, wo RB eine sehr gute halbe Stunde spielt, so ähnlich wie Bergamo das jetzt gemacht hat, nur dass die das über die gesamte Spielzeit geschafft haben und dann wurde RB in der zweiten Stunde hergespielt zweiten Hälfte hergespielt von Leverkusen und dann so ein total komplett Absturz des Systems in Stuttgart und damit war eigentlich die Saison zu dem Zeitpunkt gelaufen, was angeht nach ganz oben, ne? Und dann schloss sich an diese sehr stabile Phase, die dann bis zum Saisonende eigentlich reichte mit zuletzt glaube ich 11 Spielen ohne Niederlage. Dann hat sie nur zwischendrin nochmal die Niederlage in München und sonst war das dann, also hat diese Konstanz dann Einzug gehalten, die man sich halt vorher schon gewünscht hätte. Mhm. Aber diese zwei angesprochenen Phasen, die waren dann also unterschiedlich. Einmal hat sie halt die Niederlagen gegen die Top-Teams und wo auch Stuttgart und Leverkusen RB dann die spielerischen Grenzen aufgezeigt haben und vorher eben dieses Schwertun gegen die massierten Abwehrblöcke. Diese beiden unterschiedlichen Schwächephasen haben RB eigentlich mehr gekostet, als er letztlich rausgekommen ist, ne?
Ja. Ich finde, es lohnt sich durchaus mal, sich zum Beispiel mit den beiden Leverkusen-Spielen nochmal zu befassen. Wir haben das erste, glaube ich, damals auch am Ende der Hinrunde in unserem Gespräch behandelt. Aber da muss man ja sagen, das ist ja mit eine der Szenen der Saison, dass Openda da aus kürzester Distanz, glaube ich, nur den Pfosten trifft. Das wäre das 3:3 gewesen. Und am Ende verliert man dieses Spiel. Man wusste halt nicht, okay, Leverkusen würde jetzt alles gewinnen. Und in der Rückrunde war es ja auch so. Also du hast gesagt, man wurde hergespielt. Das stimmt ja. Also in der zweiten Hälfte war Leverkusen einfach so wie man es dann, also gerade am Anfang der Rückrunde war das ganz oft so, erste Hälfte gar nicht so toll von Leverkusen, kleine Anpassung, Grimaldo ein Stückchen weiter nach vorne, ein Stückchen breiter im Aufbau und zack, zweite Hälfte wie ein heißes Messer durch die Butter, aber die beiden Gegentore zur Niederlage, die kassiert man ja nach Ecken, die jeweils in dem Fall von Xaver Schlager nicht so gut verteidigt werden, meiner Meinung nach. Also das heißt, eigentlich ist Leipzig eines von ganz wenigen Teams in dieser Saison, das nah dran war, Leverkusen zu schlagen. Stuttgart hat mit die besten Spiele gegen Leverkusen gemacht, das muss man definitiv sagen. Dann würde ich sagen, kommt schon Leipzig.
Mhm.
Und dann, ja, eigentlich muss man ja fast schon Augsburg sagen, weil die in der Rückrunde so nah dran waren. FC Bayern in der Hinrunde, gab es auch noch einen Pfostenschuss von Wirtz, also bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Aber das zeigt ja, auf welchem Niveau Leipzig hätte eigentlich agieren können. Und dennoch hat man sich selbst ein bisschen um den Ertrag gebracht. Und ehrlicherweise, also diese Phasen, die würden ja alle Leipzig-Verantwortlichen wahrscheinlich genauso sehen. Aber was können denn dafür die Gründe sein? Weil es ja auch so unterschiedlich war. Also gegen Leverkusen schlecht verteidigte Standards. Gegen Eintracht Frankfurt, du hast es gesagt, diese vielen Schüsse, da haben sie aber auch geflankt ohne Ende. Ich meine, David Raum, ich habe die Zahl rausgesucht, irgendwo hier in meinem Sendungsdokument steht sie drin, der hat unfassbar viele Flanken geschlagen, 141 aus dem Spiel, das sind 50 mehr als Platz 2, das ist Franck Honorat. Ja. Der allerdings auch nicht jedes Spiel gemacht hat, muss man sagen. Aber sehr, sehr viele Flanken gab es zwischendurch. Und dann gab es aber Spiele, in denen man gar nicht geflankt hat. In denen man ganz anders in den Strafraum reingekommen ist. Also das, was ich bei Leipzig nicht verstehe, ist, wie es zwischen den Spielen zum Teil von Woche zu Woche sich so stark verändern konnte. Auch ja zum Beispiel in dieser Phase, sie verlieren 2-5 in Stuttgart. Völlig verdient. Es war ein fürchterliches Spiel. Man hatte nur 4 Schüsse, davon sind nur 2 aufs Tor gekommen. Beide waren drin. Also sprich, eigentlich wäre das noch deutlicher gewesen. Und dann denkst du dir, boah, jetzt echt ein Problem da. Und dann spielen sie richtig souverän gegen Union, gewinnen da ganz easy 2-0. Natürlich sind die Gegner sehr unterschiedlich in Spielanlage, Selbstbewusstsein und so weiter. Und trotzdem, ich fand, dass Leipzig völlig unberechenbar war, wie sie jetzt an diesem Wochenende spielen wird. Man konnte sich relativ sicher sein, dass man nicht verliert, weil das hat man nicht so häufig in dieser Saison. Aber es konnte auch sein, dass es ein richtig schlechtes Unentschieden ist.
Also in dieser Spielphase gebe ich dir recht. Ich glaube, man kann letztlich, was die Stabilität angeht, kann man schon echt viel auch an dem Gespann Willi Orban und Peter Gulaschi festmachen, weil man muss eigentlich sagen, als die, das war ja auch eine der zentralen Entscheidungen der Saison, Willi Orban kam aus einer langen Verletzung. Eigentlich gibt ja immer so diese Aufbaupläne, ne? Der spielt mal 5 Minuten, dann 15 oder 10 und so weiter, 25. Und eigentlich wäre das noch gar nicht dran gewesen, dass Union spielt, dass Willi Orban dann schon wieder von Anfang an hätte spielen sollen. Und dann hat Marco Rose entschieden, weil die 3 Spiele vorher allesamt verloren gingen gegen Union Berlin. Das ist jetzt ein super wichtiges Spiel. Er beordert Peter Gulaschi zurück ins Tor, der ja auch aus dieser ewig langen Kreuzbandverletzung kam. Und er bringt Willi Orban wieder von Beginn an. Und seitdem der Abwehrchef sozusagen wieder zurück war, hattest du auch eine viel stabilere Spielphase. Also ich glaube, die beiden sind für diese ja doch im Umbruch befindliche Mannschaft in der Saison zumindest gewesen, dann unglaublich wichtig gewesen. Das ist bestimmt ein Punkt. Und dann gebe ich dir recht, man hatte unterschiedliche Probleme, ne? Also vielleicht ist das auch eine Auswirkung einerseits, dass du halt viele Spieler integrieren musstest. Zweitens auch der möglicherweise auch der Wintervorbereitung, wo man echt viele Stellschrauben verändert hat, ne? Und das dauert ja eigentlich auch eine Weile, wie zu einem Saisonbeginn, bis das alles implementiert ist. Und vielleicht langfristig war dieses Training, Wintertrainingslager super. Auch hat man ja dann auch im weiteren Saisonverlauf gesehen, weil gerade gegen die sogenannten kleineren Mannschaften hat RB sie es dann weitgehend gut gemacht, mit auch diesem etwas mehr Handwerkszeug und Mitteln an der Hand. Aber kurzfristig war das vielleicht dann einfach gegen diese Top-Mannschaften, die RB im Kombinationsspiel spielerisch voraus sind, war es halt vielleicht einfach schwierig, das umzusetzen. Deswegen da diese schwankende Phase, so könnte ich mir das erklären.
Ja, ist ein interessanter Punkt. Also sowohl Orban, Gulaschi, das ist natürlich krass, wie eindrucksvoll das zu sehen ist. Sie kommen zurück und ich meine, das kann man ja an Luke Kebber auch noch nicht vorwerfen, dass der nicht Abwehrchef ist und dass der vielleicht nicht in allen Phasen eine gewisse Ruhe besitzt. Und Peter Gulaschi hat halt auch manchmal in den engen Spielen genau die Paraden gezeigt, die man sich von ihm erhofft. Also hat wieder eine sehr gute Saison gespielt.
Also das muss man auch mal sagen, Luke Kebber hat ja eine Zeit lang auch nicht gespielt, ne? Der war ja auch mal so 4, 5, 6 Spiele raus oder kam da nur rein. Und dann an der Seite von Willi Orban hatte Marco Rose dann auch wieder das Innenverteidigergespann gefunden. Vorher wechselte das so häufiger mal, ne? Da ist dann, hat dann Simacon mal innen gespielt, mal Klostermann und so weiter. Das wurde immer auch mal getauscht. Und dann haben die beiden eigentlich komplett durchgespielt. Das ist auch ein unheimlich wichtiger Punkt, dass du ein eingespieltes Innenverteidiger-Duo mit verschiedenen Stärken und Schwächen hast, die sich aber super ergänzen, auch vom Alter her, ne? Der Erfahrene, und dann hast du den technisch unheimlich hochveranlagten Luke Kebber, der aber auch so eine kleine Flaute hatte in seiner ersten Saison für RB. Ja.
Und jetzt hast du ja schon ein paar Dinge genannt, die da im Wintertrainingslager verändert wurden, also eben mehr Breite geben, Spielfeld größer machen, für den Gegner wird es ein bisschen schwieriger zu pressen, die Lücken, die du hindurch spielen kannst, werden größer, mit Verlagerungen manchmal ausnutzen, dass Gegner eben versuchen, auf einer Seite reinzupressen und dann wird er logischerweise auf der anderen frei. Das ist alles nicht neu. Aber was, glaube ich, neu ist, ist, dass wir in dieser Saison im Kontext der Bundesliga etwas gesehen haben, das unabhängig von Spiel- und Leistungsphasen gut funktioniert hat. Leverkusen und Stuttgart waren die einzigen Teams, die es geschafft haben, mit ihrer Spielidee relativ robust, also Leverkusen sehr robust, Stuttgart relativ robust, auf einem hohen Niveau, gegen solche Schwankungen unanfällig zu sein, eben weil ihre Ballzirkulation immer da war, bei Stuttgart noch ein bisschen mehr Direktspiel, ein bisschen mehr aus der letzten Kette auch mal ganz nach vorne mit dem langen Ball. Bei Leverkusen haben wir es natürlich alle gesehen, die hatten nur eine Schwachstelle und die hat Atalanta uns nochmal richtig gezeigt, man orientiertes, tiefes Angriffspressing. Da hatte Leverkusen Probleme mit allen anderen Spielphasen hatten sie keine Probleme. Kann es sein, dass das vielleicht der Entwicklungsschritt ist, den Leipzig jetzt geben müsste? Ähnlich wie es vielleicht auch zum Beispiel der FC Bayern geben müsste, nochmal von einer anderen Richtung herkommt, weil die Elemente, die Werkzeuge, die man im Werkzeugkasten hat, die basieren eben immer noch der Philosophie entsprechend auf Vertikalität, viel hinter die Linie kommen, auch überfallartig hinter die Linie kommen, die Geschwindigkeit ausspielen, die man ja hat. Das ergibt auch alles sehr viel Sinn, aber das kann dir halt ein Gegner auch wegnehmen oder du kannst einfach mal Pech haben, dass die Chancenverwertung nicht gut ist. Du hast vorhin selber das Wort Ballzirkulation genannt. Ist das vielleicht so der Schritt, der jetzt eigentlich kommen müsste?
Absolut. Also das ist, ich glaube, das wird auch intern so gesehen, was die eigene Ballbesitzphase angeht, also das geordnete Aufbauspiel mit Ball am Fuß, da muss RB den nächsten Step machen, weil in allen anderen Spielphasen können die eigentlich sehr zufrieden sein. Ich finde, da findet Marco Rose insgesamt auch eine gute Mischung. Ne, das ist ja immer so sein Mantra vom ganzheitlichen Fußball, was er auch wirklich für meine Begriffe gut umsetzt. Und er ist auch keiner, der, obwohl er ja aus der Red Bull Salzburg Schule und so weiter auch kommt, der jetzt ausschließlich auf den quasi Rangnickschen Pressing gegen Pressing Fußball setzt, sondern er hat sehr wohl erkannt, dass man sich im Ballbesitz auch verbessern muss. Aber da auch, also immer noch trotz der Veränderung und Verbesserung ist er belebt sich einfach noch nicht auf dem Niveau, was eben zum Beispiel Stuttgart oder Leverkusen jetzt gezeigt haben. Und man ist einfach zu sehr abhängig auch von der individuellen Klasse. Neben natürlich, es gibt Mechanismen, aber trotzdem ist man von der Individualität von Xavi oder Olmo auch zu sehr abhängig. Ne? Also wir hatten das ja schon in der Hinrunde besprochen, du hast halt diesen Klassiker, Xaver Schlager lässt sich in die letzte Reihe fallen, holt sich den Ball ab und verlagert dann oder gibt dann David Raum den Ball, der hat kann er wieder ins Dreiecksspiel mit Xavi zum Beispiel kommen oder es findet dann halt eine Verlagerung zum Beispiel auf die rechte Seite statt, wo dann Henrichs oder Simakon einlaufen, ne? Und das ist in jedem Spiel eigentlich zu sehen. Das ist auch ein sehr gutes Mittel. Jetzt Schlussphase gegen Bremen zum Beispiel hat das super geklappt, als RB mal eine Dreierkette beziehungsweise Fünferkette gespielt hat. Simakon ist ganz hoch bis zur Grundlinie gegangen, hat den Ball von Seiwald, den Diagonalball aufgenommen und schön reingespielt, ne? Also das hat da sehr, sehr gut geklappt. Aber es ist immer noch sozusagen die Idee und da, ich glaube, auch bewusst, weil Marco Rose, Xavi und Olmo einfach viele Freiheiten geben will, was irgendwie auch gut ist. Aber trotzdem fehlt sozusagen noch dieses Kombinationsspiel, was dir wirklich den Vorteil gegenüber allen anderen Mannschaften vielleicht nochmal bringt, wie es eben Leverkusen und Stuttgart vorgemacht haben. Also mir fehlen da immer noch so, da fehlt halt einfach noch ein Level, noch eine Entwicklungsstufe. Da bin ich gespannt, ob das möglich sein wird in der nächsten Saison, weil ja auch völlig fraglich ist, ob Olmo und Xavi bleiben. Also es ist ja bei beiden denkbar und möglich, aber auch sehr gut denkbar, dass beide weg sind. Und dann ja, kommt es auf das neue Personal an, beziehungsweise auch auf die da sind. Elmas, Baumgartner, die bisher in der zweiten Reihe gestanden haben.
Ja, das ist halt das Problem. Wenn du so dein Spielsystem zuschneidest auf die Fähigkeiten von Topspielern, dann logischerweise kann dir das fehlen, wenn diese Topspieler weggehen. Jetzt sind wir über einen Aspekt dieser Saison, wenn wir über den Saisonverlauf sprechen, so ein bisschen drüber weggegangen, und zwar die Champions League Saison, die ja eine erfolgreiche war. Man hat es aus der Gruppe rausgeschafft und dann spielt man gegen Real und hält es zweimal sehr knapp und hatte auch in beiden Spielen Pech, würde ich sagen, sowohl im Achtelfinal-Hinspiel als auch im Rückspiel. Welche Rolle hat denn das vielleicht noch gespielt bei der Suche nach der Erklärung für die Schwächephasen, die es auch gab?
Ja, also das, da würde ich sagen, für die Schwächephasen hat das eigentlich keine Rolle gespielt, weil RB, glaube ich, ziemlich viel aus diesen beiden Spielen mitgenommen hat, generell. Ne? Du hast, es war ja die sowohl im Hinspiel, also das verlief unglücklich, das hätte auch unentschieden ausgehen können. Dann hat sie noch diese beiden sehr unglücklichen Schiedsrichterentscheidungen in jedem Spiel, jeweils eine, wo dann auch Kollegen, die Real Madrid schon seit Jahrzehnten begleiten, die sagen, was soll ich sagen, so ist es halt bei Real Madrid, ne? Dass dann eben die engen Szenen werden dann für Real entschieden. Und dann, ja, also ich würde sagen, generell hat dieses Aus, das war letztlich erwartbar, ne? Also alles andere wäre eine Riesensensation gewesen, was hätte auch nochmal einen Schub geben können, einen weiteren Schub. Aber auch so haben diese Spiele gegen Real schon viel Selbstvertrauen gegeben und man ist da erhobenen Hauptes rausgegangen. Und ich glaube, gegen einen anderen Gegner hätte es durchaus auch weitergehen können. Das ist natürlich auch ein Anspruch von RB, dieses, wie sie es eben schon einmal geschafft haben, 2020 in dieser speziellen Corona-Saison dann, ne? Aber dann das, diesen Schritt über das Achtelfinale hinaus mal zu schaffen.
Mhm. Also das heißt, du würdest sagen, es war eher was Stärkendes und es hat jetzt nicht abgelenkt. Ich meine, den Ergebnissen ist ja auch nichts abzulesen. Also man.
Ja, genau. Und also ich denke, dass das dann eher noch sozusagen diese angesprochene, sehr, sehr solide, starke Schlussphase, dieses letzte Drittel der Saison halt eingeleitet hat.
Mhm. Ja.
Ja.
Und wenn ich jetzt auf den Saisonverlauf und die Tabelle blicken, dann fällt eine Sache dennoch auf. Also Leipzig hat genauso viele Niederlagen wie der FC Bayern. Nur Leverkusen ist besser als diese Teams, logischerweise mit 0. Wenn ich mir jetzt angucke, gegen wen hat denn eigentlich Leipzig so verloren, dann sehe ich da zum einen diese Schwächephase, Mainz-Wolfsburg, hast du schon angesprochen, in der Hinrunde. Und ich sehe aber viele direkte Konkurrenten, also gegen Leverkusen zweimal verloren, gegen Stuttgart einmal verloren, einmal gewonnen, gegen Bayern einmal unentschieden, einmal verloren. Und das einzige Team, das man zweimal besiegen konnte, und da werden wir, glaube ich, auch noch ausführlicher heute dazu kommen, ist tatsächlich der BVB. Gibt es eine Erklärung dafür, dass es ausgerechnet gegen diese Teams nicht lief für Leipzig?
Na, zum einen haben wir das ja schon angesprochen. Ich finde, das ist jetzt kein Zufall, dass das RB gegen Bayer Leverkusen verliert. Zwar, also hast du recht, die Gegentore sind letztlich nach Standards gefallen. Aber das haben, meine ich, auch die Spieler dann nach der 2-3 Niederlage im Rückspiel gesagt. Leverkusen hat in der zweiten Hälfte einfach so dominanten Ballbesitz gespielt, dass es auch einfach unglaublich schwierig ist, da hinterherzukommen, immer wieder anzulaufen, nicht ins Pressing zu kommen, keine Ballgewinne zu haben. Und wenn du Ballgewinne hast, dann war der Ball sofort wieder weg, weil auch einfach dann die Ruhe am Ball fehlte. Und dann ist es irgendwie auch kein Zufall, dass du dir vielleicht selbst bei Standards dann irgendwann gegen Ende auch mal die Konzentration fehlt, um wirklich mit letzter Konsequenz den Standard zu verteidigen. Und da die Konzentration und auch die Zweikampf, die Nähe im Zweikampf zu haben. Und deswegen, also ist es aus meiner Sicht, war RB diesen spielerisch überlegenen Teams in der Saison, also bei Stuttgart war das ja das, glaube ich, zweite Saisonspiel im Hinspiel. Da hatte Stuttgart sich noch nicht so gefunden. Da hat RB auch eine richtig schlechte erste Hälfte gespielt. Da führte Stuttgart auch 1-0. Und dann kam halt so diese Marco Rose Wucht, dieser RB Power Fußball. Und man hat diese Niederlage für Stuttgart einfach erzwungen und den eigenen Sieg erzwungen. Aber so generell waren das keine Zufälle, dass man gegen diese Spitzenmannschaften verloren hat. Bei Bayern war es ein bisschen offener, ne? Da hat Bayern auch kein gutes Spiel gemacht. Hätten auch beide Spiele unentschieden ausgehen können. Aber eigentlich ist das ein kleiner Rückschritt, was diese Duelle gegen die Spitzenteams angeht, weil die Erkenntnis aus der vorherigen Saison war eigentlich, wir sind gegen diese Spitzenteams jetzt da. Ne? Das war ja auch ein jahrelanges Problem von RB, noch neu in der Liga, die Reife, Unerfahrenheit und so weiter. Und irgendwann war man aber auf dem Level Ende der Vorsaison, wir gewinnen gegen Bayern München, also aus Sicht von RB, RB gewinnt gegen Bayern also in München, kurz vor, war einer der letzten Spieltage. Und dieses Selbstverständnis ist wieder ein Stück verloren gegangen in der Saison. Und die Siege, also die konstanten Siege wurden dann eher halt gegen die kleineren Teams eingefahren. Mhm. Und was Borussia Dortmund angeht, diese beiden Siege, auch kein Zufall, weil RB dieses Dortmunder Spiel einfach total in die Karten spielt. Also zum Beispiel dieses Rückspiel, das habe ich ja auch als einen der Momente der Saison mit aufgeführt, weil in dem Spiel ging es schon nochmal um was. Und da hatte man tatsächlich das Gefühl, dass RB super gut eingestellt war, sehr kompakt auf die doch sehr, sehr offensiv agierenden Dortmunder und dann einfach diese Räume gefunden hat und wieder auch tollen Konterfußball gespielt hat. Und insofern ist das, und dann hast du natürlich auch eine gute Mischung gehabt, auch Ballbesitzphasen und so weiter. Also da hat RB in vor allem im Rückspiel gegen Dortmund halt eine richtig gute Partie, also meine Partie so der Saison gemacht.
Das war dein Moment der Saison, den haben wir hiermit dann schon abgefrühstückt. Ja, und ich finde nämlich, dass man an diesen beiden Dortmund-Partien sehr gut den Unterschied zwischen Hinrunde und Rückrunde erklären kann. Im Hinspiel war es so, dass man gewonnen hat, aber es war letztlich glücklich und das, obwohl man 75 Minuten in Überzahl gespielt hat. Wir erinnern uns, Mats Hummels sieht die rote Karte, weil man A, nicht gut im Verwerten der Torchancen war. Solche Spiele gab es immer wieder in dieser Saison. Das ist halt vielleicht auch einfach mal drin bei Teams, die viele Torchancen haben. Und das Zweite aber, und das finde ich ist der viel wichtigere Faktor, war, die Abwehr war absolut nicht stabil. Da gab es ja noch irgendwie last minute noch die Chance aufs 3:3 für Dortmund. Und das ist der große Unterschied zum Rückspiel. Im Rückspiel beginnt Dortmund mit guten 20 Minuten, ist eigentlich das bessere Team. Leipzig verwertet hier, ich glaube, auch seine erste Torchance zum 1:0. Ja. Aber was danach vor allem passiert ist, dass Dortmund offensiv keinen Stich mehr macht. Die Abwehr stand absolut stabil. Natürlich auch, wir haben es ja besprochen, Willi Orban stand einfach auf dem Feld, Peter Gulaschi war im Tor, das war ein Unterschied. Und ich finde, deswegen kann man die auch so nebeneinander stellen, diese Spiele, weil beides waren Siege, aber sie wurden auf unterschiedliche Art und Weise erzielt und sie erzählen aber, was sich verändert hat, von Hinrunde zu Rückrunde. Und dementsprechend war es ja auch für die Dortmunder Seite ernüchternd zu sehen, wie weit man hinter Leipzig zurückliegt. Also man hat sich dann so ein bisschen versucht hochzuziehen an den 20 Minuten am Anfang, weil man hatte noch in der Champions League was zu gewinnen. Aber eigentlich war dieses Spiel eine Katastrophe für den BVB und hätte man es nicht über die Champions League geschafft, sich zu qualifizieren für die Champions League, dann würden wir da über ganz andere Themen sprechen bei Dortmund.
Also Ich bin da bei dir, die Entwicklung in der Rückrunde war deutlich spürbar, auch an den Zahlen zu sehen. Ich habe irgendwo eine Zahl gelesen, RB hat in dieser Saison aus geordnetem Ballbesitz heraus 10 Tore mehr erzielt als in der Vorsaison noch. Und ich glaube insgesamt, ich hatte mir das irgendwo aufgeschrieben, dass insgesamt sind es 34 aus dem Aufbau heraus. Da ist man irgendwie immer noch zurück gegenüber den anderen Top-Teams, aber es sind 10 mehr als in der Vorsaison. Und alleine daran lässt sich das ja schon mal ablesen, dass ich habe jetzt leider keinen Vergleich zwischen Hinrunde und Rückrunde, aber ich glaube, da wäre das auch nochmal augenscheinlich. Ja. Gleichzeitig ist die Konterstärke wieder auch selbst gegen schwächere Teams ist auch die Konterstärke wieder mehr ins Auge gestochen und RB gehört ja per se zu den konterstärksten Teams und hat das auch nochmal unter Beweis gestellt, hatte einige, zum Beispiel auch gegen Leverkusen muss man sagen, dass die erneute Führung dann, das war auch einige Traumkonter tatsächlich gespielt in der Saison über Olmo in dem Falle und Openda.
Ja, Ecken für den Gegner waren auf jeden Fall ein wichtiges Offensivwerkzeug für Leipzig. 10 Kontertore, tatsächlich Bestwert in der Liga tatsächlich. Mhm. Aber wir landen damit auch indirekt dann schon bei deinem nächsten Aspekt, wo wir mal genau auf die Spieler gucken können. Wir haben jetzt viel über spielerische Entwicklung und den Saisonverlauf gesprochen. Jetzt lass mal auf die Spieler blicken. Du hast mir hier aufgeschrieben 5 Top, 5 Flop. Mit was willst du beginnen? Flop oder Top?
Fangen wir doch mit den Top an, ne? Also wenn wir gerade auch auf die Rückrunde gucken, da war einer der Spieler, die da auf einmal am besten funktioniert haben und nahezu explodiert sind, eigentlich kann man sagen Benjamin Šeško. Ja. Der hat ja in der Hinrunde, also hat er wenig Spielzeit bekommen, ne? Da hat ja Yusuf Paulsen viel mehr gespielt und dann hat vom Trainingslager an eigentlich Šeško gespielt, ne? Und da hat Marco Rose auch ganz gezielt und konsequent auf ihn gesetzt. Ich glaube auch aus dem Wissen heraus, wenn ich den jetzt hier einsetze in der Rückrunde, dann ist der weg. Es wurde ja dann auch publik, just zu dem Zeitpunkt, dass er eine Ausstiegsklausel hat, schon nach der ersten Saison in Höhe von 50 Millionen, die dann irgendwie noch variabel steigt, je mehr Einsätze und Tore er schafft. Also inzwischen liegt die, glaube ich, irgendwie bei 65 oder so. Aber es gibt auch gar keine Veranlassung mehr, dass er jetzt gehen sollte eigentlich, es sei denn, es kommt da irgendwie er hätte jetzt das Angebot seines Fabelclubs oder keine Ahnung, aber er wurde halt konsequent eingesetzt und das ist natürlich ein Spieler, der unglaublich viele Facetten hat, ne? Also der ist im Kopfballspiel hat er zum Beispiel auch immens zugelegt, ne? Das ist alleine durch seine Statur, aber der ist nur weil er jetzt 1,95 ist, hatte er noch zu Saisonbeginn keine besonders guten Abläufe bei Standards im Strafraum. Das macht er jetzt viel besser. Oder er natürlich hat er trotz seiner Größe auch total viele technische Möglichkeiten. Er ist ein Abnehmer für die Bälle, was wir vorhin besprochen hatten, wenn Verlagerungen stattfinden und dann von den tiefgehenden Außen Bälle reingespielt werden, dann ist er ein Abnehmer, der dann mit viel technischer Qualität Situationen lösen kann. Den kannst du auch aus dem Konter raus auf die Reise schicken im Zusammenspiel mit Olmo oder Openda, also oder Xavi. Also der ist richtig, richtig angekommen halt in der Rückrunde. Also einer meiner Spieler der Rückrunde, dann hast du natürlich per se, wolltest du was
ich würde gerne noch was zu...
Mach mal kurz eine Pause.
Ja, ja, danke schön. Danke, dass ich hier kurz rein darf.
Ja,
so schwer, wie es ist. Nein, alles gut. Es ist genauso schwer, wie es gegen Benjamin Šeško im Zweikampf ist, mal reinzukommen, an den Ball zu kommen. Aber weil ich finde, da sind zwei Aspekte noch wichtig. Zum einen nochmal, um hervorzuheben, wie erfolgreich Šeško dann irgendwann war. Es gibt nur einen Spieler, der mehr Tore pro Schuss erzielt hat in der Liga. Stand 33. Spieltag, aber das wird sich nicht gedreht haben zum 34. Das ist Youssoufa Moukoko. Der hat aber viel, viel weniger Schüsse gehabt. Ja. Unter den Spielern mit mehr als 10 Toren ist Šeško der Beste in seiner Effizienz. Also kein Harry Kane, kein Serhou Guirassy ist in dieser Rangfolge besser. Heißt aber auch, Statistikfreundinnen und Freunde da draußen können sich das schon denken, dass er auch nach Guirassy und Robin Hack derjenige ist, der seine Expected Goals am meisten überperformt hat. Also sprich, er hat mehr Tore erzielt, als es statistisch wahrscheinlich gewesen wäre. Wo wir das Problem haben, das zeichnet Top-Stürmer aus. Das passiert aber manchmal auch Stürmern, die einfach Glück haben. Vielleicht ist das zum Beispiel Robin Hack an der Stelle, ohne dass ich ihm zu nahe treten möchte. Da bin ich sehr gespannt darauf, was ich aber interessant finde, weil diese Frage wird sich sowieso nur über den Lauf der Zeit beantworten. Wie gut jetzt diese Saison war, ob die heraussticht bei Šeško oder ob das sein Leistungsniveau ist. Was ich aber so interessant finde, ist die Zusammensetzung des Sturms. Dass du einmal Šeško hast, dann hast du Openda, wo wir uns ja wohl alle nicht verbiegen müssen, um zu sehen, das ist ein anderer Spielertyp. Mhm. Und den ewigen Yusuf Paulsen, der auch noch eine interessant große Rolle gespielt hat in manchen Spielen, ja, würde ich behaupten.
Zumindest in der Hinrunde, ne? Ja.
Ist es denn jetzt ein Bug oder ist das ein Feature, dass man eigentlich so zwei komplett unterschiedliche Stürmertypen hat?
Ja, absolut ein Feature, oder? Würdest du mir da widersprechen? Siehst du das anders? Ich finde diese Variabilität dieser zwei, wie du sagst, ganz komplett unterschiedlich auch Veranlagten, körperlich Veranlagten und von ihrem Spiel unterschiedlich veranlagten Stürmer ist eine totale Waffe. Und ich glaube, das trägt auch in der Hinrunde und auch am Anfang der Rückrunde hatte man ja noch das Problem der Chancenverwertung, ne? Und ich glaube, auch ein Šeško trägt, wie du das ansprichst, mit seiner Treffsicherheit, ist ein ganz entscheidender Punkt, dass RB Leipzig halt konsequenter im Verwerten von Torschancen geworden ist. Und du sagst es zwar spricht jetzt die Zahl der Expected Goals, ist da vielleicht eine andere Sprache, aber du hast mit ihm einfach jemanden neben Openda, der zuverlässig trifft.
Ja, okay.
Und du dadurch, dass du eben zwei so unterschiedliche Stürmertypen hast, ich finde, die beiden ergänzen sich gut und da ist auch noch viel, da ist noch Entwicklungspotenzial drin. Also weil du das vorhin andeutest, das wird jetzt die Zeit zeigen, hat er jetzt überperformt. Ich würde eher behaupten, das, was man bis jetzt von Benjamin Šeško gesehen hat, war immer nur noch ein Bruchteil seiner eigentlichen Leistungsfähigkeit. Also wenn der eine gesamte Saison durchspielt mit der Erfahrung, sein erstes Jahr in der Bundesliga jetzt mit dem Rückenwind dieser Rückrunde. Ich glaube, man wird noch viel mehr von ihm sehen. Und die beiden zusammen ist, ne, wenn du jetzt auch alleine dir mal die Scorerpunkte und die Tore von beiden zusammen anguckst, ist das einfach ein brutal guter Sturm, den du hast. Und da wird natürlich, so sehr ich Yusuf Paulsen auch mag und über die Jahre und man kennt sich und der ist eine Konstante, aber da ist natürlich Yusuf Paulsen keiner, der da so super viele Einsatzzeiten kriegen wird, wenn die beiden gesund sind und gut funktionieren, wie es jetzt in der Rückrunde war.
Also rund die Hälfte aller Tore kamen von Šeško und Openda. Ja. Es waren 38 und 77 Tore hat Leipzig erzielt. Ja, das stimmt. Und es ist, also mir geht's gar nicht so sehr um Šeško und Openda, weil ich finde, die haben auch manchmal ein gutes Zusammenspiel gezeigt. Ich kann mich an einen tiefen Pass von Šeško erinnern, weiß gerade gar nicht. Das war, glaube ich, das, wo Seiwald auf Šeško und Šeško schickt dann direkt Openda tief. Es war einfach wunderbar. Ja. Es war quasi ein ganz, ganz toller Angriff in der Umschaltsituation. Mir geht's eher so um das Drumherum, weil, also da spekuliere ich jetzt so ein bisschen, aber mein Eindruck scheint zu sein, dass David Raum ein Spieler ist, dem du vorher genau sagen musst, was er machen soll auf dem Spielfeld. Ansonsten fällt er immer wieder in seine alten Muster zurück. Und jetzt hast du mit Šeško einen Spieler, den kannst du über Flanken sehr gut bedienen. Du hast ja auch gesagt, Kopfballspiel ist er noch besser geworden. Man hätte schon vorher gedacht, er wäre gut darin, aber da schließt man halt immer von der Größe auf die Spieler. Das ist so, wie nicht jeder große Mensch Basketball spielt. Ist auch nicht jeder große Spieler ein guter Kopfballspieler, aber Šeško definitiv hat da eine Qualität auch weiterentwickelt. Das heißt, den kannst du gut über Flanken erreichen, Openda aber nicht. Und das heißt, du musst eigentlich je nach Spielsituation gucken, was eigentlich auch für den Gegner schwierig ist. Was mache ich? Openda bräuchte den Steckpass an die Grundlinie oder von der Grundlinie flach an den Fünfer. Openda will am liebsten eigentlich mit Xavi Simons so ein bisschen so im Dreieck spielen und dann schicken sie sich gegenseitig und wer dann irgendwie hinter der Kette auftaucht, das ist mehr oder weniger ausgewürfelt, je nachdem wer den vorletzten Ballkontakt hat. Und Šeško muss aber ganz anders angespielt werden. Und ich fand, es gab schon einzelne Spiele auf einem wirklich hohen Niveau. Ich will jetzt nicht sagen, das sei ein Riesenproblem. Aber wo ich das Gefühl hatte, die Außen, manchmal auch Benny Henrichs oder Schimakon auf der anderen Seite, die haben nicht so wirklich das Memo bekommen, was sie heute eigentlich machen sollten, um quasi die höchste Wahrscheinlichkeit haben auf einen Torerfolg, wenn sie nach innen passen. Weil dann haben die manchmal auf Openda geflankt, wo ich mir dachte, also das könnt ihr euch leider sparen. Also den muss man anders anspielen. Šeško, der steht gerade übrigens am kurzen Pfosten da. Also da hättest du hoch hinpassen können, hinten. Also wie gesagt, Kritik auf hohem Niveau, aber ich habe das Gefühl, dass drumherum muss ich noch drauf einstellen, dass sie da zwei sehr unterschiedliche Spieler haben.
Ja, also ich gebe dir recht, obwohl auch David Raum zu meinen Tops gehört, weil der sich im Vergleich zur vergangenen Saison total gesteigert hat, du hast es schon angesprochen, aber das sind natürlich auch Bälle dabei, wenn vielleicht auch gerade kein großer Stürmer mehr auf dem Feld ist, weil er ausgewechselt wurde oder so, ne, dann, wo man sich tatsächlich, wie du sagst, fragt, wo kommt der Ball jetzt eigentlich hin? Aber ich muss dazu sagen, durch seine Robustheit, ich habe jetzt mir keine Zahlen angeguckt, wahrscheinlich ist es verschwindend gering, aber an sich durch seine Robustheit, die Openda trotz seiner Größe mitbringt. Der ist ja, hat ja auch total viele Tore erzielt, zum Beispiel im Konter, indem er seinen Gegner durch geschickten Körpereinsatz abgeschüttelt hat. Und das kann der eigentlich auch im Kopfballduell. Also das ist jetzt die komplett sinnfrei, Openda mal auf den Kopf anzuspielen.
Ja, klar,
weil er sich auch mal durchsetzt. Aber klar, also
also er liegt auf Rang 121 bei den gewonnenen Kopfballduellen, aber schauen wir uns das
Tore.
Robert Andrich, Akpo Buma, Nick Woltemade und Patrick Schick haben genauso viele gewonnene Kopfballduelle.
Okay, also. Und hast du seine Kopfballtore zufällig gerade?
Nee, das müsste ich jetzt schnell rausgucken, aber das dürfte das jetzt hier auch nur noch ein Klick sein. nee, so schnell geht's tatsächlich nicht. Ich werde es gleich nachliefern.
Ja, das reichen wir nach. Und ich finde, dadurch, dass RB die Außen also unterschiedlich veranlagt sind, oder bei RB die Außen unterschiedlich veranlagt sind, du hast einmal David Raum, der durch seine Flanken glänzt und auch da im Zusammenspiel mit Xavi viel machen kann. Und auf der anderen Seite Henrichs oder eben Simakon, wo Henrichs sehr, sehr viel nach innen ziehen kann, so diesen Robben-Move mal macht, ne, und von der rechten Seite nach innen ins Zentrum zieht und die Dinge mehr spielerisch löst. Insofern finde ich, hat man da schon auch eine unterschiedliche Herangehensweise von den Außen Input nach zu liefern.
Das stimmt natürlich. Also 4 Kopfballtore waren es von Luis Openda, alle in der Bundesliga erzielt. Gut, ich meine, angesichts der Gesamtzahl der Tore ist es wenig, weil er halt so viele Tore gemacht hat. Aber
Es ist natürlich so, es ist keine Stärke von ihm, ne? Aber es ist schon durchaus mal möglich, ihn hoch anzuspielen und er bringt das erfolgreich zu Ende.
Aber wir waren ja bei David Raum gerade noch. Woher glaubst du denn, kommt diese Entwicklung? War dann die letzte Saison eine Leistungsdelle auf hohem Niveau bei David Raum oder hat sich was in seinem Spiel verändert?
Also es kommt zum einen war das so ein, glaube ich, für ihn so eine Anpassungssaison, die letzte, ne? Dass er bei RB auf andere Prinzipien getroffen ist und dann einfach da auch in so eine Leistungsdelle gerutscht ist. Und dann hat aber auch eine gute Entscheidung von Marco Rose. Es wurde ja Halstenberg abgegeben, wo einige gedacht haben, ach Gott, das war doch eigentlich der bessere der Linksverteidiger, ne? Jetzt geht der Halstenberg und es wurde ja als Ersatz Chris Lenz verpflichtet und der hat aber in der gesamten Saison überhaupt keine Rolle gespielt, weil Marco Rose auch gesagt hat von Anfang an, wir verpflichten Chris Lenz dafür, dass er ein getreuer Backup ist, falls sich David Raum mal verletzen sollte. Und von Beginn an wurde David Raum ist, glaube ich, einer der Spieler, die meisten Spielminuten bei RB gesammelt haben, weil er
sogar die meisten.
Sogar die meisten, weil er in jedem Spiel gesetzt war und dieses Vertrauen gespürt hat und ich glaube auch so in seiner, was seine Balance angeht, also es wurde viel mit ihm auch zu Saisonbeginn an seinem Zweikampfverhalten gearbeitet, das war vorher, hatte ich das Gefühl, seine Riesenbaustelle, er hat sich nicht richtig getraut, offensiv Aktionen einzuleiten, weil hinten es dann gebrannt hat und weil er einfach viel zu ungestüm und ungeschickt in den Zweikämpfen agiert hat, ne, um halt seine auch Linksverteidiger-Rolle auszufüllen. Und dadurch, dass das viel stabiler war, ist er auch mehr in die offensiven Läufe und in die Flanken wieder reingekommen. Ich glaube, Hoffenheim hat in der Vorsaison, wo er herkam, oder noch davor, hat er ja oft in einer Fünferkette agiert, also glaube ich mit Dreieraufbau und er war dann der vogelfreie linke Läufer sozusagen, der da die linke Seite beackern konnte und da bei RB ist es ja nur so, dass die sehr oft oder fast ausschließlich Viererkette spielen und da musste er sich in diesem System erstmal neu erfinden und zurechtkommen und das hat in der Saison halt sehr gut funktioniert. Und natürlich ist es immer noch so, dass man manchmal denkt, das ist jetzt ein bisschen kopflos, was will er jetzt, wo soll die Flanke jetzt eigentlich hin, ne? Oder da gehen auch mal Bälle ins Nichts. Aber er hat dadurch, dass es immer wieder versucht hat, auch eben dieses Selbstvertrauen getankt hat, hat er schon wichtigen Input aufs RB-Spiel gehabt und hat das auch so der Eindruck auf der Tribüne auch oder den Journalisten, den Fans, da grummelt man ja dann immer ein bisschen oder ein Spieler ist mal abgestempelt und eigentlich war David Raum nach der ersten Saison schon so ein bisschen abgestempelt und diesen Eindruck hat er komplett widerlegt eigentlich jetzt mit dieser Saison.
Und hat vielleicht auch davon profitiert, dass im Offensiven es schon eine leichte Linkslastigkeit bei Raba zu sehen gab, weil eben Simmons und Openda, Olmo ist da so ein bisschen offener, aber die haben sich eben gerne in den linken Halbraum fallen lassen und haben dann von dort heraus ihre Chancen kreiert. Und da war halt eben manchmal auch David Raum. Manchmal war er nur derjenige, der hinterlaufen musste, um halt quasi einen Gegenspieler zu binden. Manchmal hat er den Steckpass aber auch bekommen und manchmal durfte er sogar mitspielen bei diesem Dreieckspiel.
Ja.
Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir da schon bei den nächsten Spielern sind, die eine gute Saison gemacht haben. Außer du willst noch was zu Raum ergänzen.
Nö, bei Raum sind wir durch. Und die beiden, die noch dazugehören, sind natürlich Xavi Simons. Haben wir Openda jetzt schon mit drin gehabt?
Wir hatten ihn so, du kannst gern gleich nochmal ausführlicher zu erzählen. Beim Šeško-Thema war er kurz mit dabei.
Ja, also Xavi Simons natürlich, ich habe ja das am Anfang schon erwähnt, der große Aha-Effekt kam ja direkt schon zum Saisonbeginn und ich glaube, selbst bei RB Leipzig intern hat niemand gedacht, dass er wirklich schon so eine entscheidende Rolle spielen kann, ne? Dass er hat unglaublich viele Dribblings, das ist eigentlich dieser im Spielaufbau so dieser Unterschiedsspieler, dieser Spieler, der alle Freiheiten hat. Zwar ist er ein anderer Spielertyp als ein Kunku, aber das ist bei so ein Spieler wie Kunku, wo man eben das Gefühl hat, gib ihm den Ball und er stellt was Geschicktes damit an, ne? Und da hat eigentlich RB Leipzig in der Saison zwei, weil bei Olmo ist es genauso. Na, da hat auch jeder Mitspieler, das haben auch die Kollegen der beiden nochmal gesagt, wenn Olmo im Spiel ist, dann hat zum Beispiel, wenn das variiert ja immer mal, der hat ja auch auf der linken Seite gespielt, zum Beispiel David Raum, hat dann eine ganz andere Sicherheit, wenn er weiß, er kann jederzeit, wenn es brenzlig wird, spielst du Olmo an und der befreit sich aus noch so einer schwierigen Situation mit Ball und öffnet dann wieder Räume und andere Spielposition. Also deswegen ist das sozusagen toll zu sehen gewesen, dass Xavi das von Beginn an eigentlich gebracht hat, so verbunden auch mit dieser Mentalität und Stärke gegen den Ball und auch das Zurücklaufen und also ein rundum toller Spieler, der von Beginn an funktioniert hat.
Mhm. Und damit ja alle übertroffen hat, also alle Erwartungen übertroffen hat.
Ja.
Gleichzeitig hast du schon gesagt, es gibt eine Ungewissheit darüber, ob man ihn halten kann. Warum eigentlich? Warum müsste Xavi Simons jetzt gleich wechseln? Ist der nicht zumindest jetzt für ein Jahr nochmal gesehen Leipzig gerade der perfekte Ort für ihn, weil er kriegt die Freiheiten, er ist perfekt eingebunden, er wird Champions League spielen. Also klar kann man sich jetzt noch größere Clubs vorstellen, zu denen man wechseln kann. Und auch welche mit einer anderen Historie, haha. Aber das ist ihm ja wahrscheinlich erstmal egal.
Wieso? RB Leipzig hat 15-jährigen Geburtstag gefeiert dieses Jahr. Kleiner Spaß. Ja, ich bin da voll bei dir. Also ich glaube, und er selber sieht das auch so. Also wenn es jetzt nur nach ihm ginge, dann würde er wahrscheinlich auch sagen, ich bleibe noch ein Jahr. Er fühlt sich wohl in der Mannschaft, er fühlt sich wohl mit dem RB-Rose-Fußball, er genießt ja auch alle Freiheiten, für seine Entwicklung, der hat ja auch diesen eigentlich ganz schlauen Move gemacht, das war jetzt von Beginn an vorgezeichnet, so als Spieler, der Paris Saint-Germain gehört, du gehst jetzt zu RB Leipzig, also das war ja schon ein eher außergewöhnlicher Move für so einen Spieler mit seiner Veranlagung und ich könnte mir auch vorstellen, dass er, wenn er denn die Auswahl hat und die Chance bekommt, noch mal ein Jahr verliehen zu werden, dann, dass er dann auch noch mal RB Leipzig auswählt. Also die Chance ist schon da und darauf hoffen ja auch alle bei RB, dass er sich noch mal so entscheidet und vor allem eben auch Paris so entscheidet, weil letztlich liegt es ja bei denen. Es gibt ja keinerlei Option für RB, ne? Der ist für ein Jahr ausgeliehen und ja. Jetzt ist alles offen. Und es besteht ja die Chance, dass er noch ein Jahr verliehen wird oder aber dass Paris entweder selber mit ihm was vorhat jetzt schon oder er jetzt verkauft wird, ne? Also das diese Option gibt's ja. Es heißt aber, das habe ich heute gelesen, dass die Chance, dass er jetzt verkauft wird, gering ist, weil Paris hätte gern die vollen Einnahmen und wenn er jetzt verkauft würde, dann würde Eindhoven noch profitieren. wo er vorher ausgeliehen war. Nee, da war er vorher hin transferiert, so war das. Und dann hatte Paris ihn ja mit einer Rückholoption zurückgekauft.
Das ist ja einfach das Wunderbare am Fußball, denn eigentlich sind die Einnahmen ja scheißegal für PSG, aber sie brauchen es halt fürs Financial Fairplay.
Richtig, sie brauchen es und sie wollen die vollen Einnahmen bekommen. Und deswegen, also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass Xavi nächste Saison auch noch bei RB spielt. Und dann ist es vielleicht auch verschmerzbar, wenn der verletzungsanfällige, geniale, aber verletzungsanfällige Dani Olmo jetzt für 60 Millionen den Verein wechselt, weil eine von beiden Positionen kann man ersetzen. Beide wird schwierig, ne? Wenn dir beide genialen Spieler abgehen.
Ja, ist ein sehr guter Punkt. Vor allem mit der aktuellen Ausrichtung in der Spielphilosophie. Da kann man natürlich noch ein bisschen was dran schrauben, aber ja, sehr guter Punkt. Und dann müssen wir aber nochmal über Luis Openda sprechen, weil der hätte ja, also er stand natürlich im Rampenlicht, aber wären nicht andere Stürmer in dieser Saison auch so abgegangen, Harry Kane und Serhou Guirassy, ich glaube, dann wäre noch mehr über ihn gesprochen worden, auch weil es zwar mit Ansage kam, also Luis Openda war jetzt kein unentdecktes Talent, sondern der hat bei Lens halt alles auseinandergeschossen, hat im Grunde so gespielt wie jetzt bei Leipzig.
Ja.
Und dennoch ist es ja aber nicht zu erwarten, dass so jemand in eine neue Liga kommt, die ja auch anders spielt, wo andere Dinge gefordert werden und das einfach, also in Anführungszeichen, einfach so weitermacht. Wie hat er das denn hinbekommen?
Also nochmal zu deinem Einstieg mit den beiden, die dann noch vor ihm sind. Das Kuriose ist, er hätte sogar dieses Level noch erreichen können. Also er hatte ja auch so unglaublich viele gute Tormöglichkeiten, hat aber trotzdem er so viel geschossen hat, hat er auch noch sehr viele vergeben. Also ja, ich habe mir das nicht nochmal angeschaut, aber er war immer mit Harry Kane zusammen, glaube ich, unter den beiden Topspielern, die meisten Großchancen ausgelassen haben. Und ja, es gab ja zum Beispiel das angesprochene Frankfurt-Spiel, das erste dieses Jahres, als er, ja, glaube ich, 6, 7 oder 8 Torschüsse hatte und halt keinen gemacht hat, auch wenn in diesem Spiel keine so ganz hundertprozentigen dabei waren. Aber trotzdem, da wäre noch so viel mehr drin gewesen. Also er hätte auch 40 Tore erzielen können oder ist vielleicht jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber sagen wir mal, 35 wären drin gewesen. Und wie du das sagst, er hat eigentlich nahtlos da weitergemacht und mich beeindruckt vor allem das hatte ich ja auch schon mal angedeutet, so seine Körperlichkeit. Ne? Der hat einen unglaublich tiefen Schwerpunkt, aber ist gleichzeitig so robust, sich auch gegen deutlich stärkere Gegner durchzusetzen. Das beste Beispiel war das Man City-Spiel, als er bei Man City im Grunde der identischen Situation langer Ball auf ihn und er macht einfach einen geschickten Check und ist dann sozusagen nahezu frei vorm Tor und erzielt so 2 Tore. Oder das war, glaube ich, auch gegen Freiburg, meine ich jetzt, Rückrunde in Freiburg, hat er so auch 2 Tore erzielt, indem er seine Gegenspieler einfach abgeschüttelt hat. Und das fand ich irgendwie toll zu sehen. Das ist halt so ein kleiner Mittelstürmer-Typ, wie es einfach nicht so viele gibt, die trotzdem diese Körperlichkeit haben und gleichzeitig glänzt er auch als Vorbereiter, ne? Der lässt sich ja öfter mal auch auf die Flügel fallen oder zumindest Richtung Eckfahne fallen, bedient dann die Kollegen, ist total uneigennützig, total guter Typ auch, also mit keinerlei Starallüren, einer, der zum Beispiel immer ohne Probleme und total freundlich nach jedem Spiel nach einigen Spielen in die Mixzone kommt, erzählt, keinerlei Anpassungsprobleme hat, sofort da war, also ein rundum tolles Stürmerpaket find ich, hat RB mit ihm bekommen und da haben sich dann auch die über 40 Millionen, die man ja, oder ich glaube 38 waren das irgendwie Grundbetrag und dann je nach Toren, also man darf davon ausgehen, wie jetzt, wo er so oft getroffen hat und so viel gespielt hat, dass das auf einen mittleren 40er Millionenbetrag gestiegen ist, diese Ablöse, wo man da am Anfang doch mal dachte, okay, das ist jetzt schon eine ganz schöne Bürde für den, ne? Hat er aber im Grunde voll erfüllt, vielleicht mit diesem kleinen Manko, dass er, also wenn er in seiner zweiten Saison möglicherweise voll da ist, von Beginn an jeden Gegner schon mal gespielt hat, die Stadien kennt und so weiter, auch das RB-System noch mehr angenommen hat, also ich glaube, auch von ihm ist noch mehr zu erwarten, weil er einfach noch so viele gute Gelegenheiten hatte, die er dann noch ausgelassen hat.
Also am Ende Rang 3 in der Torjägerliste mit 24 Toren, das hätte in mancher Saison auch zur Torjägerkanone gereicht,
aber ja.
in der aktuellen nicht. Und in der Lewandowski-Ära, wenn man ehrlich ist, auch nicht. Aber war ja was Besonderes. Das heißt, wir hatten jetzt Šeško, Raum, Xavi, Openda, fehlt ja noch jemand, den wir hier loben.
Wer war denn jetzt muss ich selber mal gucken, wer war denn eigentlich da mein Vierter? ach so, ich glaube, ich hatte noch Lukeba mit dazu genommen, weil der das hatte ich ja schon angesprochen zu Beginn, ne? Der ist ja auch noch ein ganz junger Innenverteidiger und mir imponiert einfach auch die Gelassenheit, mit der er Drucksituationen löst. Das sind ganz, zwar unterläuft ihm immer auch mal eine kleine Unsicherheit, aber da sind ganz wenig Böcke dabei oder Spielsituationen, wo er jetzt wirklich in Bedrängnis gerät. Also oft, ich habe da so an einer eigenen Grundlinie so Situationen, wo er wirklich bedrängt wird und er einfach dank seiner Technik die Situationen im 1 gegen 1 löst, also wie so ein Defensiv-Dribbler sozusagen löst und dann RB wieder befreit und auf dann das Spiel wieder aufbaut. Auch mit langen Bällen, da hat er noch viel Potenzial, was den Aufbau angeht, was seine Möglichkeiten geben das absolut her, dass er auch noch mehr mit präzisen langen Bällen die Spieler seine Mitspieler einsetzt. Also ich finde, das ist absolut auch ein Gewinner dieser Saison bei RB. Mhm.
Aber wenn wir Gewinner haben, dann haben wir auch Verlierer. Also das Wort Flop ist jetzt natürlich ein bisschen hochgegriffen.
Plakativ.
Sind ja auch erstmal alles Menschen, die mal einen guten und mal einen schlechten Tag haben. Aber von wem, so würde ich es jetzt mal formulieren, könnte man denn noch eine positive Entwicklung erwarten?
Ja, also vielleicht, um das mal kurz einzuleiten noch, wir müssen jetzt nicht auf jeden Einzelnen da so detailliert eingehen. Aber ich finde, generell hängt das halt auch damit zusammen, dass RB Leipzig eben aus dem Pokal unerwartet, was ja nie in den vergangenen Saisons überhaupt passiert ist, unerwartet früh ausgeschieden ist, dann gab es halt nur noch Champions League auch irgendwann raus, ne? Dann hat's nur noch die normale Bundesliga-Belastung und da gab es für Marco Rose wenig Grund, seine eingespielte Mannschaft, die dann irgendwann funktionierte, zumindest zu Beginn an zu verändern. Und das ist dann vielleicht auch ganz automatisch. Vielleicht hätte man auch sagen können, er hätte ein, zwei Spieler besser mitnehmen können, aber das sind dann einfach ein paar hinten übergefallen. Und da hatte ich, glaube ich, mal aufgezählt, Niki Seiwald, von dem man irgendwie sich mehr erhofft hatte, ne, nach guten Leistungen in Salzburg. Dann der Winterzugang Elmas, von dem man eigentlich bisher kaum was gesehen hat. Dann
bei dem man aber immer gesehen hat, er wollte so gern was zeigen, was
richtig,
er kann. Und das war aber dann manchmal auch die falsche Entscheidung.
Er wollte unbedingt und am Ende ist es ja auch so gewesen, dass er auch ein paar gute Szenen hatte, aber es ist halt wirklich zählbar leider überhaupt noch nichts rausgekommen. Und der nächste eigentlich Baumgartner, wo man auch gedacht hat, der war ja geholt worden, so als der Spieler, falls Xavi Simons nicht funktioniert, dann hast du Baumgartner, ne? So das war der Kreativspieler on top und das hat er halt einfach noch zu wenig zeigen dürfen oder auch zeigen können bei seinen Einsatzmöglichkeiten, aber ist auf einem ganz anderen Niveau als die beiden vorgenannten, ne? Also er hat ja trotzdem auch gute Spiele gehabt und er hat auch Tore geschossen und ist schon viel besser drin als die beiden, aber trotzdem, was so sein Potenzial angeht, was man auch manchmal sieht, wenn die österreichische Nationalmannschaft spielt, da hat er noch eine ganz andere Rolle und die hatte er einfach jetzt noch nie bei RB in der Saison. Und dann, ja, ich habe auch nochmal Timo Werner mit reingenommen, weil das endete ja dann eigentlich so mit so einem, also wie mit so einer großen Depression, kann man sagen, ne, endete dieses Comeback bei RB mit Werner. Da hat das ist zu keinem Zeitpunkt hat er das geschafft und hat vielleicht auch das Trainerteam geschafft, ihn da adäquat so einzusetzen und aufzubauen, dass das irgendwie nochmal funktioniert. Und dann keine Ahnung, noch sind halt noch ein paar wie Spieler wie zum Beispiel Chris Lenz, der aber wo auch gar nicht geplant war, dass der irgendwie viel Spielzeit bekommt, aber dass er so wenig bekommt, das konnte man an einer Hand abzählen, seine Einsätze, und er hat wirklich überhaupt keine Rolle in der Saison gespielt, hätte ich mir dann auch ein bisschen anders erwartet. Also da muss einfach auch von Lenz selber, wir haben ihn dann ehrlich gesagt wenig gesprochen die Saison, weil so ein Spieler, der nie spielt, mit dem der ist dann auch medial nicht so präsent, ne? Aber da ist, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da genügend Druck auch von ihm kam, sonst hätte er sich einfach ein paar mehr Spielzeit, ein paar mehr Einsätze verdient. Und ja, das sind im Wesentlichen die Spieler, wo ich sage, da kam eigentlich, da hätte man sich mehr erwarten können. Mhm. Die Youngster jetzt mal ausgenommen. Ja.
nur weil es jetzt mal noch erwähnt werden sollte, weil ich hätte gedacht, es wird Thema im Royal, ist es jetzt aber nicht. Man hat Emil Forsberg im Winter noch abgegeben. Und ich war mir nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung ist. Muss man im Nachhinein sagen, hat man gut verkraftet.
Hat man verkraftet und das war dann auch genau der Elmas-Wechsel. Na, man wusste dann irgendwann, Forsberg geht. Und deswegen hat man halt auch diesen Vorgriff gemacht. Wir wollen, also RB Leipzig möchte Elmas jetzt zu diesem Zeitpunkt. Das hat dann zwar nicht funktioniert, weil Elmas keine Rolle gespielt hat, aber man hat sozusagen schon mal vorgeplant auf die kommende Saison und also intern bei RB sagen sie, der braucht jetzt einfach eine vernünftige Vorbereitung, der braucht Rhythmus, dann kommt der ganz anders in die neue Saison und wird noch überzeugen. Also da ist jetzt keiner vom Glauben abgefallen und sagt, das ist jetzt ein mega Flop, den wollen wir jetzt am besten wieder abgeben. Aber er hat es jetzt in dieser Rückrunde einfach noch nicht zeigen können, maximal andeuten. Also vielleicht von seinem, also was da noch zu erwarten ist, ich keine Ahnung, ob man da überhaupt 20% gesehen hat, eher 10 oder keine Ahnung. Ne? Also es ist, er hat einfach da null reingefunden bis jetzt.
Ja, und zumindest drängt sich der Verdacht auf, jetzt geringe Stichprobe, aber meinem Eindruck nach ist Elmas kein guter Einwechselspieler. Es gibt Spieler, die können das sehr gut, die sind dann sofort da. Bei ihm hatte ich den Eindruck, es hat eher dazu geführt, dass er zu sehr ins Dribbling gegangen ist, zu sehr sich den Abschluss genommen hat, gar keinen Rhythmus hatte. Mhm. Das werden wir dann vielleicht auch in der nächsten Saison sehen.
Ja, ja. Es war dann ja sogar so, es kamen dann auch natürlich auch noch so unglückliche Situationen dabei. Ich meine, das war gegen Darmstadt. Dann durfte er ja mal beginnen und dann musste er sich nach 45 Minuten auswechseln lassen, weil ihm schwindlig war.
Genau.
Ne, das kam auch noch dazu. Vielleicht war das auch eine Folge, dass er so wenig von Beginn an gespielt hat oder keine Ahnung, ne, dass er diese Belastung gar nicht mehr gewohnt war. Das hat mich dann auch gewundert, vielleicht war es auch einfach nur ein schlechter Tag oder keine Ahnung, jedenfalls war das ja dann so, dass er dann einfach raus musste und die ganz wenigen Chancen, die er mal bekommen hat, dann in dem Falle auch halt von Beginn an überhaupt nicht nutzen konnte.
Ja. Stimmt, das war wirklich symbolisch für seine Halbsaison, die er da bei Leipzig gespielt hat. Jetzt haben wir viel über Spieler gesprochen, wir wollen auch nochmal über den Trainer sprechen, Marco Rose. Der ja einige Dinge verändert hat, die dann zum Besseren kamen, der es aber auch nicht geschafft hat, dieses Team aus seiner Lethargie ist zu viel, aber aus dieser Bequemlichkeit, dass die Ziele erreicht sind, man jetzt nochmal trotzdem einfach für neue Ziele, die man sich selbst jetzt spielt, also da konnte er sie jetzt auch nicht rausreißen, obwohl er ja sehr viel davon gesprochen hat, dass das sein Plan wäre. Also wie würdest du denn jetzt seine Saison beschreiben in einem Fazit?
Also ich finde, Marco Rose ist ein total straighter Typ im positiven Sinne. Ne? Das war von Beginn an zu sehen. Er hat ein klares Spielsystem, er trifft Personalentscheidungen, die dann meistens auch funktionieren, die dann natürlich auch er vertraut einer Gruppe von Spielern sehr, dann fallen natürlich auch immer welche hinten über, aber er hat eigentlich, also für meine Begriffe, moderiert er das auch gut. Er, was man so hört, soll stark sein, auch in der Kommunikation mit den Spielern, also zum Beispiel so ein Elmas, der muss wohl jede Woche zweimal bei ihnen im Trainerbüro gestanden haben und dann versucht er den Spielern das zu erklären und sie mitzunehmen. Er hat für meine Begriffe diese Krisensituation Anfang des Jahres, da war ja so vom Umfeld, das ist man einfach bei RB Leipzig nie gewohnt, 3 Bundesligaspiele in Folge zu verlieren. Gott, da hat es auf einmal, also kam schon Unruhe rein. Ne? Und man muss dann auch noch so vielleicht unterscheiden zwischen den Verantwortlichen bei RB Leipzig, die standen voll hinter dem Trainer, aber es gibt dann ja auch nochmal diese Red Bull Soccer Unit mit Oliver Minzlaff, der ja Red Bull Chef und Aufsichtsratschef bei RB Leipzig nach wie vor ist, auch mit Mario Gomez und so, da, ich glaube, da kommt dann schon auch so ein bisschen Zweifel rein, ne? Und dann muss sozusagen die RB Leipzig um Rufen Schröder, das Sportdirektoren-Team, muss dann auch der Red Bull Soccer Unit ein bisschen erklären, ist jetzt Rose noch der Richtige und so weiter, ne? Also jetzt nur so angedeutet, aber da war schon
wenig Niederlagen, ernsthaft jetzt.
Da war schon Unruhe drin und das hat man auch gespürt an Marco Rose, dass zum Beispiel nach der Stuttgart-Niederlage hat er sich dann, was er sonst nie macht, unter der Woche auch nochmal hingestellt, hat Ruhe demonstriert, hat auch kommunikativ versucht, da ein bisschen Druck rauszunehmen, ne? Also das ist so, das war schon eine ganz fragile Situation. Hätten die das Unionsspiel danach noch verloren, dann wäre das richtig wackelig geworden.
Meine Güte, aber das kann doch nicht sein. Ich meine, jetzt bist du sowieso schon ein Projekt, das sich in den Fußball reingekauft hat. Sorry, liebe Leipzig-Fans, aber so ist es. Wisst ihr doch selber eigentlich. Und du hast doch dieses Projekt erst dann erfolgreich bekommen, als du eine Philosophie langfristig umgesetzt hast. Schau dir nochmal die Aufstiege an, die nicht geklappt haben. Dann kam Ralf Rangnick, dann kam die Fußballphilosophie zum Anschauen. Nicht immer die allerschönste, aber sehr erfolgreich. Und nur die Beständigkeit hat doch zu dem Erfolg geführt. Also, dass du jetzt sagst, dass da nach 3 Niederlagen in Folge das schon wieder wackelig wird. Ich sehe auch Dinge kritisch und ich finde auch manche Einwechslungen, Entscheidungen und so weiter oder nicht erfolgte Einwechslungen. Natürlich kann man da im Detail dran arbeiten. Aber gerade wenn du mir erzählst, dass im Trainingslager noch so viel Grundlagenarbeit vollzogen wurde, die sich dann zwar da noch nicht gezeigt hat in den 3 Spielen, aber das kann doch nicht wahr sein, dass dann gleich der Trainerstuhl wackelt. Also dann.
Ja, also es ist jetzt auch nicht so gewesen, dass Marco Rose kurz vor einer Entlassung war, aber es ist schon, es werden dann Fragen gestellt, es wird es werden eingehende Analysen und Maßnahmen und so weiter abgefordert. Also es ist schon,
kein Verein.
Es ist, ja, oder? Also
der Performance-Report stimmt nicht.
Ja, genau. Und dann wird halt auch von außen nochmal ganz besonders drauf geguckt. Und da ist einfach ein anderer Druck auf dem Kessel. Das ist zu spüren, wenn man da vor Ort ist, ne? Und das ist, 3 Niederlagen am Stück sind nicht hinnehmbar. Und davor war, glaube ich, noch das Bremen-Spiel Ende letzten Jahres.
Ja, das war schwach.
Dann hatte man sozusagen 1 Punkt aus 4 Spielen, ne? Also aus 4 Bundesligaspielen. Und da fängt der eine oder andere dann schon an zu überlegen, aber ich glaube auch aus dieser mangelnden Kontinuität der Vorjahre heraus ist das schon auch ein Learning bei Red Bull, bei RB, dass man dann sagt, okay, wir brauchen jetzt einfach diese Konstanz, wir wollen auch diese Konstanz, auch jetzt Ende der Saison war ja auch nochmal so ein wackeliger Moment, können wir später nochmal kurz drüber sprechen, wo man dann sagt, okay, wir wollen aber mit Marco Rose weiterarbeiten, ne? Also es ist schon, der hat schon die Rückendeckung, aber das war in dem Moment schon irgendwie zu spüren, dass das eine ganz besondere Situation ist. Und aber wo waren wir jetzt eigentlich hergekommen? Hilf mir nochmal auf die Sprünge. Das war ja nur so ein Nebenaspekt.
Naja, dass er letztlich der Straighte war in dieser
Richtig,
Saison.
Genau. Und da hat er in der Situation, hat er, finde ich, auch sehr, sehr gut die Ruhe bewahrt, hat dann eine gute Kommunikation und vor allem gute Entscheidungen getroffen. Ne? Das hätte ja jetzt auch aktionistisch sein können, auf einmal den gerade aus einer Verletzung kommenden Willi Orban und Peter Gulacsi zu sagen, Janis Blaswig, danke, du hast es super gemacht, aber jetzt bist du wieder raus. Peter Gulacsi ist jetzt wieder und der Routinier Willi Orban, die beiden sollen es jetzt richten. Aber es war rückblickend betrachtet genau die richtige Entscheidung. Er hat einfach sehr, sehr gut gehandelt in dem Moment. Und was man ihm vielleicht so ein Stück vorwerfen kann, was auch immer mal so wieder laut wird, er ist, also ich würde jetzt mal behaupten, anders als beispielsweise Julian Nagelsmann, der auch so immer so Genie-Momente hatte, aber nun ist Julian Nagelsmann ja auch ein outstanding Trainer, vielleicht was so seine taktische, was seine taktische Brillanz angeht. Ne, da vermisst man möglicherweise oder auch von, ne, als Beobachter vielleicht mal den einen oder anderen so eine Prise Genialität, dass man sagt, okay, heute hast du die taktische Idee, die vielleicht am Ende kann das was Spielentscheidendes bewirken. Und da das auch in diesem Sinne ist Marco Rose halt sehr straight. Du hast ganz selten mal so Ausnahmen dabei, ne, wo man sagt, das jetzt machen sie mal was anderes, sondern es geht sehr viel auf Kontinuität. Also ein Beispiel, was mir einfällt, war auch das Man City-Spiel. Da hat er Lukas Klostermann als so eine Art Sonderbewacher für Haaland rausgezogen. Der ist ihm überall hin gefolgt, hat ihm schon wie als so ein Rambock im Mittelfeld aufhalten sollen, ist ihm auch gefolgt, ist mit hinten in die Dreierkette gerückt und so, das hat gut funktioniert. Also das zum Beispiel ist mal so ein Punkt, wo mal was anders gemacht wurde, aber so insgesamt auch was das In-Game-Coaching angeht, das war nach dem Leverkusen-Spiel so ein Thema, ne? Alonso hat halt zur Halbzeit umgestellt, RB Leipzig hat nicht drauf reagiert, sofort und dann war das halt so nach dem Spiel, okay, das war jetzt der Unterschied, ne? Und das sind manchmal so kleine Nuancen, wo man sagen kann, so dass da könnte man, wenn man das Spiel jetzt sofort liest und erkennt, und dann hätte vielleicht ein anderer Trainer vielleicht auch mal schneller reagiert oder so, ne? Also so ein kleiner Kritikpunkt. Aber insgesamt finde ich, passt das schon sehr, sehr, sehr gut. Er auch mit seiner Leipziger Historie, ne? Er kann auch irgendwie den Leuten hier glaubhaft Leipzig Fußball vermitteln und ist insgesamt was seine Performance, also wie gesagt, seine straighte Haltung in vielen Dingen angeht, ist auch was den Fußball angeht, bis auf diese angesprochenen Potenziale, was das Spiel mit Ball angeht, ne, ist er schon absolut weiter der Richtige.
Mhm. Ja, ich fand das, also das mit Haaland könnte natürlich sein, dass er dadurch, dass er Haaland selber mal trainiert hat, genau weiß, was ihm nicht so schmeckt. Könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das, und aber klar, er ist jetzt nicht derjenige, der irgendwie dreimal seine Formation verändert und In-Game-Coaching mit besonders kreativen Lösungen macht. Das stimmt schon. Das habe ich ja auch schon oft genug an ihm kritisiert. Aber ich fand es doch interessant zu hören, was du jetzt erzählt hast, wie umstritten er zwischendurch war. Und ich muss sagen, bei mir hat auch nochmal den Blick auf ihn verändert das Interview, das er gegeben hat in dem Podcast Rasenball, der vom MDR produziert wurde. Mhm. Katharina Reckers war ja auch hier im Union-Teil mit dabei. Sehr eine kritische Auseinandersetzung mit RB Leipzig. Wie anders als kritisch sollte man sich auch mit dem Team auseinandersetzen? Einfach aufgrund seiner Genese. Das ist ja einfach so. Und das fand ich aber sehr interessant. Da war er ja in einer Folge in O-Ton zu hören und dann danach nochmal im kompletten Interview. Und da hat man nochmal einen sehr guten Eindruck bekommen, wie er tickt, sowohl mit seinem Blick auf Leipzig, auf den ostdeutschen Fußball, auf seine persönliche Biografie. Das fand ich alles interessant. Aber was ich vor allem spannend fand, war, ich sehe ja vor allem die Spieltagspressekonferenzen. Und da habe ich jetzt, keine Ahnung, 20 Stück werde ich von ihm gesehen haben in dieser Saison. Wahrscheinlich waren es sogar mehr. Und da ist er schon manchmal, wahrscheinlich auch noch unter dem Eindruck des Spiels, knorrig, manchmal auch nicht ganz so gut zu sprechen auf kritische Punkte, manchmal aber auch überraschend locker. Also es ist unberechenbar letztlich eigentlich. Und es hat auch gar nicht immer mit dem Spielergebnis zu tun. Manchmal gibt es ja schon eine Korrelation, aber manchmal auch nicht. Und was ich aber bei diesem Interview so interessant fand, war, da wirkte er auf mich unheimlich zurückgelehnt, entspannt, reflektiert. Vielleicht hat es ihm auch einfach gefallen, jetzt mal aus seiner eigenen Biografie schließend auf das Projekt Leipzig zu blicken. Also das kann ich allen Hörerinnen und Hörern nur empfehlen. Ich werde es verlinken. Der ganze Podcast ist sehr empfehlenswert, eben weil er auch nicht unkritisch ist und eben eigentlich alles nochmal nennt, was man so nennen muss. Hätte auch noch ein paar Folgen länger sein können, meiner Meinung nach. Aber das fand ich interessant und das hat für mich auch nochmal einen Einblick gewährt, wie ich glaube, dass er mit Spielern redet. Das dürfte wahrscheinlich eine ähnliche Haltung sein und dann kann ich verstehen, warum das bei vielen Spielern auch connected, sagt
also das darf man nicht verwechseln, wenn er zu auch vor Spieltag manchmal zu Pressekonferenzen kommt, da ist er, manchmal ist er auch ein bisschen barsch, ein bisschen patzig, so, ne, das ist er alles, aber er kann unheimlich einnehmend sein, ne, und wenn er mit einem Vertrauensspieler wie zum Beispiel Xavi Simons spricht, den hat er total gecatcht vom ersten Moment an, ne, und der mit dem hat er zum Beispiel eine unheimlich gute Ebene, und das ist eben mit diversen Spielern der Fall, und er ist, glaube ich, was die Ansprache angeht, seine Kommunikation ist ja echt gut mit den Spielern. Nach außen hin, wie gesagt, ist das auch manchmal ein bisschen rau und spröde und auch mal so, auch mal konfrontativ mit ihm und so, ne? Aber das ist, also ist er als Typ alles.
Aber wirklich. Also das war die Saison von Marco Rose, und dann hatten wir aber noch so eine Gesamtgemengelage. Es gab durchaus noch andere Themen von der Vereinsführung, von den Fans. Was ist denn da noch erwähnenswert für diese Spielzeit?
Also interessant fand ich ja nochmal ganz zum Schluss, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, da gab es ja nochmal so ein kleines, auch nochmal auf Rose bezogen, nochmal so ein kleines Aufflackern, wo man auf einmal gedacht hat, oh, entstehen da jetzt Risse zwischen Marco Rose und der Vereinsführung. Da gab's eine Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Bremen, war das, glaube ich. Da ging es um Marco Roses Vertragsverlängerung, die er hat ja jetzt noch ein Jahr Vertrag, und man will ja eigentlich vermeiden, ins letzte Jahr zu gehen. Ne? Man will das ja eigentlich vorher festzurren, mit ihm zu verlängern. Und da hat er auf einmal ja so dieses Fass aufgemacht, dass er nicht um jeden Preis verlängern will, sondern es müssen, also so Subtext, ne, Tenor, es müssen schon ein paar Bedingungen erfüllt sein, nämlich, dass er eine Mannschaft entwickeln kann und dass sich Hierarchien entwickeln und dass er jetzt hier wieder auf einmal dasteht und den nächsten Umbruch moderieren muss. Denn aus Marco Roses Sicht soll RB Leipzig kein Einkaufs- und Verkaufsclub sein, so mit diesem angesprochenen Unternehmensansatz, was du sagst, sondern der für sich selber als Typ will halt was gewinnen. Und dazu sagt er, kann ich jedes Mal 4 Leistungsträger ersetzen, so wie das vor dieser Saison der Fall war. Das hat er jetzt einmal mitgemacht und jetzt klargestellt, wenn das in dieser Saison wieder passiert, dann überlege ich mir aber, ob ich verlängere. Und das wiederum kommt dann eben bei der angesprochenen Führung oberhalb der Führung, nämlich bei Oliver Minzlaff und Co., halt gar nicht so gut an, wenn, das ist auch vielen anderen RB-Trainern schon zu Verhängnis geworden, wenn die meinen, in die Club- und Transferpolitik und die Club-Philosophie mit reinreden zu müssen. Und das ist bei Tedesco schiefgegangen, das war bei Hasenhüttl damals ein Problem. Und da hat es schon in dieser Woche danach, hat es dann schon ordentlich gefunkt und gedampft und es bedurfte klärender Telefonate und Gespräche, bis man sich dann wieder zusammengesetzt hat, okay, wir haben uns ausgesprochen, jeder hat seine Giftpfeile abgeschossen und jetzt ist wieder okay. Ne? Aber das ist schon, das war auf alle Fälle eine spannende und brisante Situation, wo da auf einmal so ein Drive reingekommen ist.
Ja, gut, weil es vor allem an die Kernfrage des Clubs rangeht. Die Kernfrage ist, wollen wir ein Sprungbrettverein sein für Spieler? Weil damit bekommt man eine gewisse Kategorie an Spielern und man hat damit auch einen wirtschaftlichen Erfolg. Oder ist das größte Ziel wirklich der Titel? Und das kann ja jetzt, nachdem man den DFB-Pokal ja jetzt schon geholt hat, kann es ja nur Meisterschaft sein. Und Champions League, ich denke, das ist jetzt erstmal nicht realistisch, wenn man das sagt. Also, oder es, alle Sterne stehen günstig, so wie es für die deutschen Teilnehmer in dem Jahr waren. Aber, aber im Grunde kann es dann um die Meisterschaft gehen. Und das ist ja tatsächlich eine Grundsatzfrage, die muss ja auch von jemandem anderen als vom Trainer getroffen werden, weil die Trainer wollen natürlich immer alle Spieler behalten und dann aufbauen. Genau. Das ist ja logisch. Aber ja, finde ich interessant. Aber ich sehe da ehrlicherweise auch keinen Ausweg, weil Raba ist Raba. Also die haben ja ein Modell aufgesetzt. Das Modell hat viele Wettbewerbsvorteile gegenüber Konkurrenten. Mhm. Die nutzt man auch sehr gut aus. Deswegen spielt man erfolgreich. Also es ist quasi, man hat den Vorteil, aber man muss ja erstmal die gute Hand, die man hat, dann auch ausspielen. Das macht Leipzig. Der nächste Schritt aber ist ein riesiger, weil der nächste bedeutet, Spieler zu holen und so zu bezahlen, dass du ihnen mit Geld immer wieder die Wartezeit auf den nächsten Titel abkaufen kannst. Also, weil eben du sagst dann eben einem Xavi, du, wir wollen, dass du hier auch die Meisterschaft gewinnst. Xavi schaut sich das Ganze an, sagt, dafür brauchen wir noch 3 Jahre und irgendwie noch 15 andere Spieler, bringt die mir mal alle rein. Und dann sagt der Verein, ja klar, machen wir. Und damit du bleibst, zahlen wir dir jetzt ein Gehalt, wie du es in der Premier League oder bei Bayern oder sonst wo auch bekommen würdest. Es geht nur so. Es wird nur über Kohle laufen. Und da kann ich auch verstehen, dass man das als Verein nicht machen möchte, weil man ja trotzdem keine Garantie darauf hat, dass das funktioniert.
Ja, und vor allem auch nicht machen kann, weil du brauchst auch diese Einnahmen. Ne? Stichwort Financial Fair Play. Wir hatten das bei PSG. RB, das kommunizieren die auch offen, RB ist darauf angewiesen, diese Verkäufe von mindestens einem Star in der Saison halt einzunehmen, oder diese Transfererlöse einzunehmen. Mhm. Also, dass zum Beispiel Olmo geht, also sagen wir mal so, diese 60 Millionen für Olmo, das ist irgendwie eingepreist. Und wenn Olmo bleibt, dann musst du die anders reinholen. Also dann, ne, es gibt ja noch ein paar Leihspieler, die zum Beispiel bei Timo Werner und so, die dann verkauft werden können. Aber du musst halt irgendwie auf diesen Betrag kommen. Mhm. Und wenn jetzt, dann müsste halt zum Beispiel, keine Ahnung, das ist jetzt 0,0 Gerücht, aber ich sag das jetzt einfach nochmal, dann müsste vielleicht ein Haidara gehen, wenn du den Olmo behältst. Oder da geht der Simakon, weil du willst den Olmo behalten. Also irgendwo brauchst du die Transfererlöse müssen irgendwo herkommen. Und vielleicht kann man das mal eine halbe Saison verschieben, dass du sagst, okay, oder auch mal eine Saison, wir behalten den jetzt und dafür geht er dann aber nächstes Jahr oder ne, in diesem Gefüge. Und zum Beispiel Elmas war ja auch ein Vorgriff, diese Budgetausgabe war ja eigentlich erst jetzt geplant im Sommer, aber da ging der Forsberg, dann konnte man das irgendwie rechtfertigen. Und deswegen wird es irgendwie auch so sein müssen, dass immer Stars RB verlassen. Und das versucht man jetzt gerade so ein bisschen zu durchbrechen, oder das ist halt auch Roses Ansinnen, das zu durchbrechen, dass du eben trotzdem mit einem Gerüst an Spielern weitermachst, die dir die Chance erhöhen, tatsächlich um die deutsche Meisterschaft mitzuspielen.
Also das verstehe ich, und ein Stück weit kann man das immer durchbrechen. Man kann das so weit durchbrechen, dass man immer Champions League spielt. Ja. Aber ansonsten...
Das gelingt ja, muss man ja schon sagen, beeindruckend konstant in den vergangenen, überhaupt seit dem Aufstieg halt, ne?
Ja, beeindruckend nicht, wenn du dir die Zahlen anguckst, ehrlich gesagt. Also das muss das Ziel sein. Wenn Raba das nicht erreicht, dann haben sie in dem Sinne...
Dann ist es eine verlorene Saison, ja.
Also aber deswegen...
Trotzdem passiert das nicht immer automatisch. Zum Beispiel jetzt vor der Saison, wenn du halt vier Spieler von dem Kaliber abgibst, Selbstläufer, ne?
Ja, das stimmt. Aber du kannst eben 40 Millionen für Openda ausgeben. Genau. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit. Aber das Ding ist, letztlich ist das, aber dann können wir den Punkt auch zumachen, weil sonst schalten hier alle ab. Aber das ist eine Cashflow-Problematik, letztlich. Wo kommt die Kohle her? Weil durchs Financial Fairplay muss die Kohle aus verschiedenen Töpfen kommen, ansonsten darfst du nicht mehr. Oder bekommst eben Einschränkungen. Und da ist eben die eine Wahrheit, die es noch gibt im Fußball. Cashflow kannst du dir nicht erkaufen, komischerweise. Also Cashflow, der jenseits von Transfer kommt. Transfer, das funktioniert, aber Merchandising-Einnahmen, Sponsoring, da kann man natürlich tricksen und so weiter, ist ja klar, aber eben nur bis zu einem gewissen Punkt, und darüber hinaus ist es sehr schwer zu kommen. Und da scheint mir Leipzig eigentlich schon so an eine gläserne Decke gestoßen zu sein, denn das Rohergebnis ist super, das sind immer so 350 Millionen, so grob, man ist immer so Rang 3, Rang 4 in der Liga, und dann hast du eben einen Mix aus TV-Einnahmen, der ist jetzt aber irgendwann auch nicht mehr steigerbar, weil sie haben jetzt eben auf 5 Jahre hingerechnet eine super Bilanz, und die wird nicht mehr so arg viel besser werden. Zweiter Ebene ist Champions League, sehr schwer kalkulierbar, da kannst du noch mehr Geld reinholen, aber kaum verlässlich. Du musst immer über die Gruppenphase rauskommen.
Aber auch da, genau, auch da ist ja schon sozusagen das Achtelfinale eigentlich eingepreist, ne? Damit wird damit schon gerechnet.
Genau, und eigentlich so arg viel höher kannst du nur noch mit Glück eben kommen. Also das muss man eben so deutlich sagen. Es ist halt ein Ausscheidungswettbewerb. Und Merchandising, da bin ich jetzt nicht ganz so tief drin, gebe ich zu, aber würde mich wundern, wenn man da noch so wahnsinnig viel nach oben drehen kann, weil jetzt hat man einen Titel gewonnen und so weiter. Also wenn du Merchandising verkaufst, dann. Und es ist ja auch schon zu sehen beim Ausrüsterwechsel, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, aber da war man ja, zum Beispiel bei Nike war man ja nicht in der obersten Kategorie der Trikots. Siehst du ja bei Trikots bei Nike immer in den Designs. Und da gab es jetzt auch einen Wechsel. Also sprich, was ich damit sagen will, ist, du kannst dir ganz viel erkaufen im Fußball, und du kannst dich auch in die Champions League reinkaufen und in die Bundesliga-Topspitze. Aber dich rauszukaufen aus dem, wir müssen mit Spielertransfers Gewinne erzielen, das hat nur der FC Bayern geschafft, und der hat dann das Problem, wenn sie Spieler haben, die sie doch loswerden wollen, wer will die kaufen bei dem Gehalt, und die Spieler wollten ja eigentlich nie weg, die sind ja immer zum FC Bayern, weil sie da bleiben wollten.
Ja.
Deswegen, das ist schon die Masterclass.
Letztlich ist das sozusagen auf rein sportlicher Ebene, ist das nicht zu schaffen, ne? Du müsstest halt, was die gesamte Aufstellung des Sponsorenpools angeht, müsstest du da eine andere Zusammenstellung finden, was wiederum aber kaum möglich ist, weil Red Bull ja so dominant und präsent ist. Da sagt ja jetzt kein, natürlich gibt es auch eine Zusammenarbeit mit Porsche und VW und so weiter, aber da sagt jetzt keiner, wir gehen da irgendwie mit einer Riesensumme rein, ne?
Weil da auch die, es tut mir leid, die Lüge nicht funktioniert, dass Leipzig der große Magnet wäre. Leipzig ist ein großer Verein, und es kommen viele ZuschauerInnen ins Stadion. Wenn man nicht dieses Kölme-Stadion hätte, dann wäre das auch alles viel toller. Ein 40.000er-Stadion wäre immer voll, Megastimmung, alles gut. Aber Sponsoren gucken eben genau hin, wo sie investieren, und die sehen dann die roten Sitze, und die sehen, dass du neben dem großen Sponsor aus Österreich immer nur die Nebenrolle spielen wirst, und dann haben sie in diesem Segment eben noch andere Vereine, wo sie hingehen können. Das funktioniert in diesem Bereich einfach nicht mehr. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt schadenfreudig bin, aber ich finde das auch okay, dass einem das auf die Füße fällt, weil in vielen anderen Bereichen hat sich Leipzig den Vorteil erkaufen können, in dem halt nicht. Ja, deal with it, finde ich.
Ja. Und dann brauchst du halt mal eine Saison, wenn es halt keine so ganz langfristige Entwicklung bei vielen, also bei einigen Spielern gibt's das ja, ne, muss man ja sagen, die jetzt schon jahrelang im Verein sind. Peter Gulaschi hat jetzt verlängert, der wird dann 10 Jahre im Verein sein, ne, im Club sein. Das ist bei einigen Spielern gelingt das. Forsberg war ewig lange da, Orban ist noch da, Klostermann und so weiter.
Paulsen.
Aber Paulsen. Aber bei den begehrten Spielern ist es halt unmöglich und irgendwie auch Geschäftsprinzip, dass die dann gehen. Das ist ja auch alleine aufgrund dieser vielen Ausstiegsklauseln ist es ja einfach schon eingepreist. Ne? Also es hat ja fast jeder Spieler bei RB eine Ausstiegsklausel, wo du sagst, wenn irgendein Verein da genug hinlegt, wie bei Szoboszlai, Liverpool 70 Millionen hinlegt, dann ist er halt weg. Oder bei Guardiola mit fast 100 Millionen Man City. Dann ist das eingepreist.
Das ist wohl wahr. Ja. Aber das war ja eigentlich nur Nebenthema, sorry, dass ich da so ein großes Fass rausgemacht habe. Aber dieser Blick auf Leipzig, der findet eigentlich nirgendwo statt. Also zumindest bekommst du nicht mit. Deswegen wollte ich das mal kurz reinwerfen.
Ja, ist doch interessant. Darum geht's ja, wie die Weiterentwicklung halt vonstatten gehen soll. Ne? Jetzt nach 15 Jahren Vereinsclub bestehen.
ja, und ich meine, und da sind wir ja dann schon beim nächsten Thema. Ich meine, es ist wahnsinnig einfach, sich über 15 Jahre Jubiläum lustig zu machen. Und es ist ja auch lustig, weil eben andere Teams einfach 100 Jahre älter sind.
Ja.
Auf der anderen Seite muss man aber schon sagen, ja, welche Rechtfertigung gibt's denn aber eigentlich jemanden zu verbieten, dass man eben eine neue Geschichte schreibt? Und ey, ich finde auch ganz viele Dinge an Leipzig sehr zu kritisieren. Deswegen sage ich hier ja immer Raba und es gibt genügend Leute, die mir vorwerfen, überhaupt über Raba zu sprechen und andere, die mir vorwerfen, dass ich von Raba spreche.
Ja.
Also ich kenne die ganze Problematik, weil ich da nach jeder Sendung immer mittendrin stehe in diesem Orkan der Meinungen. Aber das ist halt schon interessant, dass man auf der einen Seite sehr auf Tradition beharrt, auf der anderen Seite jemandem anderen aber nicht zugesteht, jetzt eigene Geschichten zu schreiben. Und es gibt halt einfach die Kinder, die erleben Leipzig nur als Bundesligist und die werden irgendwann Ultras werden und die werden irgendwann Allesfahrer werden und da werden sich sowohl eine eigene Kultur entwickeln und aber es wird auch Themen geben, Probleme geben mit den eigenen Fans, die es in der Vergangenheit vielleicht nicht gab, weil man eben noch eine andere Struktur hatte. Und mein Eindruck ist, und ich weiß nicht, ob du das in diesem Punkt auch mit erwähnen wolltest, aber ich habe das Gefühl, es gibt auch so Knirschen zwischen Fans und Vereinen, in Anführungszeichen.
Gibt's immer mal wieder, obwohl ich finde, dass das, da gab's schon andere Saisons und andere Beispiele, wo das mal stärker zu sehen war. In der Saison hatte man jetzt, oder hat man das vor allem eigentlich, wie du das sagst, es versuchen ja auch Leute, da so eine Ultrakultur irgendwie reinzubringen. Und dann wird dann eben auch mal Pyro gezündet. Und das ist aber wiederum, da gibt es so eine, ja, stell dir vor, da gibt es so eine, also in Leipzig ist das noch nie vorgekommen, aber auswärts. Und dann gibt es so eine Null-Toleranz-Politik von RB und dann werden sozusagen die Personen identifiziert. Und das bringt immer Unruhe rein, jedes Mal, wenn das passiert. Und dann hatte man jetzt vor allem, gab es jetzt Ende der Saison auch nochmal ein Knirschen und Ärger, weil RB Leipzig die Ticketpreise modifiziert hat. Und dann hatte man bisher, oder offiziell ist das auch immer noch so, es gibt gegenüber des eigentlichen Fansektors B gibt es ja den Sektor D. Und da wurden die Preise massiv angezogen. Also da zahlt man dann, das ist eigentlich so, war das mal als Familienblock gegründet und da zahlt man dann aber als Familie auf einmal ein Vielfaches davon. Andere Sektoren sind da weniger davon betroffen, aber gerade in diesem Bereich hat man eben angezogen, um auch da, wie eben haben wir ja angesprochen, um die Einnahmen einfach zu erhöhen. Ne? Dann wurden eben diese Kategorien, diese Preiskategorie wurde halt deutlich teurer gemacht, um dann dort in einer guten Lage im Unterrang die Sitze teurer zu verkaufen. Das hat wiederum einige alteingesessene Dauerkartenbesitzer vergrämt und vertrieben. Und außerdem war das ja eh so ein Block, wo die sogenannte No-Show-Rate sehr hoch war, was bei RB immer so ein Problem ist. Also Menschen, die Dauerkarten erwerben, kommen dann aber bloß zu 5-6 Spielen pro Saison.
Ja.
Und dann ist der Sitz halt leer. Und das war wiederum RB ein Dorn im Auge. Deswegen wird es dann auch in der kommenden Saison eine Mindestnutzung geben. Mindestens 10 Heimspiele müssen besucht werden, sonst wird die Dauerkarte entzogen. Das wiederum ist für alle nachvollziehbar und sorgte jetzt für keinen Aufschrei. Das finden die organisierten Fans ja gut, ne? Wenn es diese quasi die Schönwetterfans dann bestraft werden. Und ja, aber das sind immer mal so kleine Beispiele. Da gab es dann in Sektor D beispielsweise so ein Boykott. Also es gab ja viele Boykotte gegen RB, aber das war eigentlich mal der erste Boykott der eigenen Fanszene, dass dann dieser Sektor D nicht besetzt wurde und dann erst nach, ich glaube, dass nach 12 Minuten sind da die Leute in den Block geströmt. Also hatte man mal den Boykott der eigenen Fans aus Protest und so. Da, klar, da bewegt sich viel, diese ganz, immer noch ganz junge Fanszene, erneuert sich ja auch, ne? Da sind Leute, die 2010 dabei waren, die gehen jetzt, dann kommen da neue rein. Einige versuchen da halt auch so ultra-affine Werte in die Kurve zu transportieren. Dann hast du ganz, ganz viele heterogene Gruppen, ne? Die dann unterschiedliche Interessen haben. Und da ist nach wie vor viel Bewegung drin und das knirscht auch immer mal wieder mit dem Verein. Hatte aber, also ich glaube so, was das Verhältnis zwischen Club und Fanszene angeht, gab es schon größere Risse. Das also ist jetzt generell, was die aktive Fanszene angeht und Verein angeht, ist man, glaube ich, so einigermaßen da im Gespräch, auch wenn eben zum Beispiel Entscheidungen wie diese Dauerkartenerhöhung Sektor D, das hat man unterschiedlich gesehen und ist dann nicht auf einen Nenner gekommen.
Also das heißt, wie würdest du die Gesamtgemengelage im Verein dann beschreiben?
Ja, also was die Fanszene angeht, alles im Wandel, ne? Also da gibt es immer wieder neue Strömungen, auch neue Fangruppierungen, die dazukommen, bestreben. Also da ziehen ja Verein und Fanszene an einem Strang. Man will auch jünger werden einfach, ne? Die RB hatte immer das älteste Dauerkartenpublikum der Liga und man will da eben auch weiter junge Leute erreichen, was aber wiederum auch schwierig ist, wenn es viele Restriktionen gibt und an die coolen Jungs aus Leipzig, die sagen dann halt, wir gehen lieber zur Chemie, weil yes. da gibt's halt Ultras Vollgas voraus, ne? Und macht was ihr wollt so im Prinzip und man kann sich da voll austoben und ausleben ohne da jetzt diesen etwas cleanen Produkt sozusagen sich zu bewegen.
Ja, cool. Deshalb, ist Leipzig, also Raba Leipzig nicht, das ist ja klar.
Nee.
Also genau. Ist aber auch schwierig, cool zu sein, wenn du erfolgreich bist, muss man auch dazu sagen. Also
ja.
Haben ganz wenige geschafft, aber ja.
Ja, genau. Also es ist jetzt nicht besonders in, aber es gibt schon viele junge Leute, die halt Kinder vor allem, ne, die das natürlich interessant finden und Trikots haben auf den Schulhöfen und dann ins Stadion wollen und so. Also das ist schon da. Es ist nach wie vor weiter auch so von so einer Außenperspektive interessant zu beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Wie wird das in 15 Jahren sein, ne? Mhm. Also, und ich gehe mal davon aus, das hat ja bisher Red Bull zumindest unter Beweis gestellt, dass die kein Interesse daran haben, irgendwie in 3 Jahren da auszusteigen, sondern dass die das einfach weiter kontinuierlich durchziehen und immerhin da ein sehr verlässlicher Partner sind.
Ja, das ist ja natürlich doch noch die Ebene, die man oft immer vergisst. Was wäre, wenn jetzt dieses Imperium sich ein Premier League Verein schnappt, dann wissen wir ja alle, wohin Openda wechselt und wahrscheinlich schon nach einer guten Hinserie schon weg ist, dann ändert sich alles. Aber das alles wurde ja auch schon zu Genüge besprochen. Interessant, was sich wieder getan hat bei Leipzig. Es war dann doch, ich muss sagen, vor dieser Sendung dachte ich mir, so arg ereignisreich war es eigentlich nicht, weil es eben so, wie du gesagt hast, man ist mal wieder ins Saisonfinale hinein ausgetrudelt.
Ja.
Aber war da doch einiges drin und wir haben ja noch nicht mal alles besprochen wahrscheinlich.
Ja, man könnte zum Beispiel bei der nächsten Sendung können wir mal sprechen über Rufen Schröder, über Marcel Schäfer, der dann kommen soll als neuer Sportchef und so weiter. Das lassen wir jetzt, würde ich sagen, außen vor, sonst sprengt das den eigentlichen Rahmen. Aber wir können das ja bei nächster Gelegenheit mal fortsetzen.
Genau, ich habe tatsächlich darüber nachgedacht und dachte, eine Transferperiode will ich noch sehen. Und ich will wissen, wie die Schäfer-Entscheidung ausgegangen ist, weil ich das eben interessant finde, wer hat dann überhaupt welche Verantwortlichkeit, ich check's nicht mehr, jetzt schon nicht mehr, wird schwierig, wenn Marcel Schäfer da noch rein käme, genau, das machen wir dann beim nächsten Mal, aber dann lass doch die Saison zumachen mit deinen Saison-Awards, MVP, Unsung Hero und Moment der Saison, den haben wir ja schon besprochen und Gift, das die Saison beschreibt, fang mal bitte mit deinem MVP an, wer ist es geworden?
Also ich habe jetzt Openda genannt und eigentlich muss ich Xavi genauso nennen. Die beiden, Openda hat natürlich, was die Scorerpunkte angeht und so, ist der Wahnsinn mit seiner Torquote. Aber was so die Kreativität angeht, da hat Xavi so unglaublich viel als so ein Spieler, für den die Leute ins Stadion kommen, so unglaublich viel in der Saison gemacht. Also ich muss die irgendwie beide nennen.
Du, das ist völlig in Ordnung, denn die HörerInnen haben ganz ähnlich abgestimmt. 58% Xavi und dann aber 22% Luis Openda und alle danach haben irgendwie nicht mal zweistellige Prozentzahlen. Also die beiden nehmen da fast 80% der Stimmen ein. Openda und Xavi ist gekauft. Wer war dein Unsung Hero?
Xaver Schlager, der das ist so ein Spieler, über den jetzt gar nicht so furchtbar viel in so einer Saison geredet wird, der aber so für den Spielrhythmus, für den gesamten Spielaufbau ist er so unglaublich wichtig. Das hat man dann auch so gesehen zum Ende, als er dann fehlte, ne? Der hat sich ja das Kreuzband blöderweise gerissen in Hoffenheim. Die EM ist für ihn vorbei. Das tut mir auch für den persönlich total leid. Der hätte auch, also für Österreich wäre das auch nochmal ein anderes Level gewesen, wenn Rangnick mit ihm hätte spielen können. Das ist einfach auch so ein bodenständiger, manchmal auch ein bisschen grummeliger, aber total guter Typ. Also so mit so einem Xaver Schlager im Team, also diese beiden Pole, Xavi und Xaver, so, ich finde das ist schon echt gut. Deswegen ist das auch nochmal mit dieser tragischen Kreuzbandrissgeschichte so mein Anhang Hero. Und Marco Rose hat es auch nochmal gesagt, die letzten, also dann fehlte, das ist eigentlich der Kopf des Teams, ne? Da wird aber in der Öffentlichkeit wird natürlich dann vor allem über auch unsere MVPs gesprochen, aber er ist schon so ganz wichtig. Das ist auch nochmal interessant, wie RB das schaffen wird, ihn dann die komplette Hinrunde zu ersetzen, denn der fehlt ja jetzt ein Dreivierteljahr.
Ja, sehr guter Punkt. Schneid eure Sechser fest, eure aufbaustarken Sechser, liebe Mitkonkurrenten. Also Xaver Schlager, dann Unsung Hero. Moment der Saison, das 4:1 gegen den BVB. Ich glaube, das haben wir schon zu Genüge besprochen.
Ja, aber
das war
besprochen.
Ein wichtiges und gutes Spiel. Und dann jetzt noch die Saison in einem GIF.
Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin wirklich nicht so der GIF-Typ und ich habe bei Twitter mal meine Follower gefragt, stell das mal bitte in dem GIF dar, und da haben irgendwie auch echt viele Leute geantwortet. Und wollen wir das einfach so machen, dass wir diesen X Thread mal zur Verfügung stellen und da kann man sich dann das GIF der Saison aussuchen. Es ist irgendwie blöde, wenn ich das jetzt beschreibe, was da in dem GIF passiert. Guckt euch das einfach mal an. Ich den Link schon geschickt. Ich finde, das sind echt lustige Sachen dabei und das sind irgendwie, es gibt es für mich, auch weil ich kein GIF-affiner Mensch bin, es gibt jetzt für mich nicht diesen einen, aber diese 25 oder wie viel das sind, die geben einen super Überblick über die RB-Saison. Und alle irgendwie treffend.
Aber wirklich, ja, fand ich auch, waren viele schöne mit dabei.
Ja.
Und du hast das gesehen, was eben auch immer der Fall ist bei RB Leipzig. Ich glaube, das erste GIF war gleich mal eine Beleidigung, wo ich mir sage, man kann es ja als kritisch sehen, aber seid halt wenigstens in eurer Kritik kreativ. Also ich sehe ja auch ganz vieles kritisch an Leipzig, aber einfach nur beschimpfen, denke ich mir so.
Ja, war aber absolut in der Minderzahl. Die meisten sind tatsächlich auf die Saison, also auf die Frage eingehend und die Saison ganz, ganz gut beschreibend.
Kam auch aus einem Fanlager, wo man genau diese Art der Kritik jetzt auch erwartet hätte, muss man sagen.
Ja, ja.
Vielleicht hat man gegen die am 34. Spieltag gespielt. Uli, das war eine interessante Folge. Ich bin total gespannt, wie wir in einem halben, dreiviertel Jahr über Leipzig sprechen werden, weil ich sehe es ähnlich wie du. Da gibt es große Fragezeichen und es könnte wieder in alle Richtungen gehen. Fast so wie immer bei Leipzig. Also jetzt bin ich auch Team Marco Rose. Mensch, hör doch mal endlich auf, hier immer Umbruch einzuleiten. Danke dir, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, im Rasenfunk dabei zu sein.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich schon jetzt auf unsere Ruben Schröder, Marcel Schäfer Analyse das nächste Mal.
Aber wirklich, ey, dann brauche ich aber noch ein paar Insider, die genannten oder die von mir damit genannten Personen könnt ihr euch ja vorher nochmal bei mir melden. Also danke dir, lieber Uli, und ich danke natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern, denn anders als Leipzig ist der Rasenfunk Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Wir sind alleine von euch finanziert, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben quasi 100 plus 0. Euch gehört letztlich der Rasenfunk. Wenn ihr aufhört zu zahlen, dann gibt es den Rasenfunk nicht mehr. In dieser Folge möchte ich da danken Kordel 04, Rüberi, Janoschik, Gerrit M., Fabian aka MS29, Paul NDA und André K. Sie alle sind auf rasenfunk.de/supportersclub gegangen und haben uns dort unterstützt. Geht via PayPal, Kreditkarte und Banküberweisung. Vielen herzlichen Dank dafür. Wenn euch die EM interessiert, dann abonniert unbedingt den Rasenfunk Nationalteams Feed. Alle Sendungen zur EM werden dort stattfinden. Und ansonsten bleibt gesund, bleibt uns gewogen, bleibt sportlich in den Kommentaren. Macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Wir grüßen alle, die uns lieb haben.